ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche gerne mit Menschen, die durch ihr Engagement und ihre Person und mit ihrer Art Dinge in anderen Menschen bewegen. Eine Begegnung, aus der du vielleicht auch als ein leicht veränderter Mensch rausgehst und vielleicht noch mehr bereit bist, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Für all das steht mein Gast in dieser Folge.
Talk mit Thies.
Ich liebe das, wenn Leute glauben, sie haben da irgendwie ein kleines Depperle vor sich und dann mache ich den Mund auf und dann merken sie, oha. Ja, und was machen Sie an der Schule? Ich bin dort Lehrerin. Ja, so richtig Lehrerin? Ja, wie kann man denn nicht richtig Lehrerin sein? Und dann sagte die Person wirklich, ich dachte, Sie wären eine Praktikantin aus Timbuktu. Wir gehen aufeinander zu. Natürlich gelingt das nicht immer. Und auch ich habe Menschen, wo ich sage, ne, da mache ich den Graben lieber größer. Ich will mit dir gar nichts zu tun haben. Das sage ich ganz ehrlich. Also ich sitze jetzt hier nicht mit Heiligenschein und sage, ich bin die heilige Florence, die immer nur Brücken baut. Nein. Heute noch, wenn er kommt, dann wird er erstmal geknuddelt. Der Junge ist 32, ist mir egal. Da wird er erstmal geknuddelt und dann sage ich, das darf ich. Also ich war immer schon so eine kleine Rampensau, muss ich wirklich schon sagen. Nachricht des Tages, afrikanische Wurzeln sind keine eingebaute Klimaanlage. Ja, also auch mir ist heiß und zwar richtig heiß.
Das ist Florence Brokowski-Schekete. Man kennt sie als Bestsellerautorin und als Deutschlands erste schwarze Schulamtsdirektorin. Aus Heidelberg setzt sich seit Jahren gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Und zum Thema Rassismus hat sie eine eindeutige Position. Ich möchte keine Gräben vertiefen. Lasst uns einfach mal die Perspektiven wechseln. Menschen können lernen. Diese Haltung macht sie zu einer Brückenbauerin und einer Vermittlerin zwischen den Kulturen. Sie selber hat einen spannenden Lebensweg. Ihre Eltern kommen aus Nigeria. Aufgewachsen ist sie bei einer deutschen Pflegemutter in Buxtehude. Ging dann mit ihren leiblichen Eltern, die als Studentin hier in Deutschland waren, für 3,5 Jahre nach Nigeria, von wo sie aber als 12-Jährige alleine wieder zurückkehrte, um wieder bei ihrer Pflegemutter in Buxtehude zu leben, die sie auch als Mama bezeichnet. Da muss man immer wieder kurz umschalten, wenn sie von Mama spricht. All diese Jahre haben sie natürlich geprägt und zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist. Sie klärt gerne darüber auf, was denn Alltagsdiskriminierung ist. Allerdings tut sie das auf keine aggressive Weise, sondern mit einer großen Offenheit und Toleranz, einer großen Bereitschaft, die Perspektive der anderen Personen auch zu sehen. Wie können Menschen miteinander ins Gespräch kommen, ohne sich sofort zu verteidigen? Diese Haltung macht sie wirklich zu einem besonderen Menschen und auch einer Person, mit der man sich sehr gerne über dieses Thema unterhält. Das alles hat mich sehr neugierig gemacht auf Florence, die natürlich auch diese besondere Geschichte hat. Ich wollte wissen, woher ihre offene Haltung kommt, was sie geprägt hat. Denn sie musste ja auch als Kind so einiges über sich ergehen lassen und sicherlich auch als schwarzer Mensch in Deutschland. Wir haben uns in Mannheim getroffen und natürlich auch über ihre besondere Biografie gesprochen, aber auch darüber, was schon Alltagsrassismus ist. Und wenn sie von heute auf morgen das deutsche Schulwesen mal komplett auf den Kopf stellen könnte, wo würde sie als erstes anfangen? Welche ganz neuen Schulfächer gäbe es in Zukunft? Es gibt so einige Denkanstöße, aber vor allem war das eine sehr herzliche, lebendige Begegnung.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag. In Norddeutschland würden wir sagen Moin Moin. Ne?
Ja, dann sagen wir mal Moin Moin. Ne?
Moin Moin.
Ja, ja, so auch in Buxtehude. So, bist du heute schon auf der Mini-Trampolin gewesen?
Heute Morgen, ja. Also jeden Morgen, obwohl bei der Hitze im Moment, muss ich mich sehr, sehr zwingen. Aber trotzdem, es tut dann schon gut, wenn der Körper einfach in Bewegung gekommen ist. Ne?
Wo steht das?
Das steht bei mir im Erker. Ich habe mir das extra bauen lassen. Also man kann sich dieses Mini-Trampolin, ich sag jetzt die Firma nicht, weil sonst haben wir Schleichwerbung, ne? Aber man kann sich das entsprechend konfigurieren. Und da ich ein rotes Sofa im Wohnzimmer habe und das Mini-Trampolin zum Sofa passen musste, ist das entsprechend auch mit roten Seilringenfederungen und mit einem roten Rand. Ja, das passt. Das ist ein Möbelstück.
Da stimmt ja alles bei dir. Okay. Ja. Wird darauf Zähne geputzt dann so beim
beim Springen?
Nein.
Okay,
ich gucke auf einen kleinen Mini-Bauernhof. Ja, und sehe dann, ach, die Tierchen laufen und kann mir Gedanken machen, kann auch Pläne schmieden. Also das ist richtig super, richtig schön.
Wie kamst du drauf eigentlich? Also auf diese Idee mit einem Trampolin?
Auf einen Trampolin. Das war damals, als ich Schulleiterin wurde. Da war das natürlich sehr stressig, logisch. Man übernimmt so eine neue Stelle und dann, dann ist es stressig, dann muss man viele Gedanken sortieren. Und eine Kollegin sagte dann zu mir, du, für mich ist ein Trampolin die gute Entspannungsmöglichkeit. Vielleicht probierst du das mal aus. Und dann war ich mir aber nicht sicher, ist das was für mich oder nicht, und habe mir erstmal so ein günstiges gekauft. Und das hat Jahre echt gehalten. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist wirklich toll, aber dieses günstigere hatte Stahlringfederung. Also wirklich so Stahldinge. Und wenn ich dann morgens da drauf war, machte das quietschende Geräusche. Und dann dachte ich, und ich bin auch immer am offenen Fenster, wo ich das dann mache, und dann diese Geräusche. Und dachte ich, oh Gott, was müssen die Nachbarn denken, ne, wenn das immer so komisch quietscht. Ne? Naja, und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt guckst du mal, ob du nicht auch eins findest mit so Gummiseilfederung. Und ich habe jetzt eins, das ist natürlich nicht so ganz billig, es ist der Porsche unter den Trampolinen, aber es lohnt sich wirklich.
So, wie geht's dir kurz vor den Ferien?
Also ja, die Schulen freuen sich, dass jetzt in 14 Tagen Ferien sind. Ich arbeite ja in einem Schulamt. Das heißt, ich habe keine Ferien.
Guck mal, ich hätte gedacht, ihr habt auch Ferien.
Nee.
Hätte ich gedacht.
Nee, wir haben keine Ferien. Wir nehmen uns Urlaub, wie jeder andere auch, also 30 Tage Urlaub im Jahr. Aber es wird ruhiger und man kann mal so die ganzen Sachen abarbeiten, die sonst immer so in einen Ordner geschoben werden. So, mach ich später. Ne? Und da freue ich mich drauf.
Wir haben eine kurze Begrüßungsrunde mit 3-4 kleinen Fragen. Und die erste lautet einfach, nenne bitte mal eine typische Geste für dich im Alltag.
Also wenn ich Reden halte oder auch wenn ich mit Menschen spreche, ich gestikuliere sehr gerne und sehr viel. Und das ist so diese offene Armhaltung. Das ist eine typische Geste für mich im Alltag, weil ich auch es gerne mag, wenn ich Menschen begegne, dass es eine Offenheit ist und dass sich die Menschen, egal, auch wenn es kritische Gespräche sind, ich muss ja auch Personalgespräche führen, die nicht immer einfach sind, Kritikgespräche, aber ich möchte, dass die Person sich als Mensch trotzdem gewertschätzt fühlt und auch wohlfühlend rausgeht, auch wenn ich nicht alles bejahen konnte, was vielleicht vorher war. Ja.
Nenne ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazugehört.
Ich höre und ich liebe die Stille. Also von daher, das Geräusch ist absolute Stille.
Und die kann ja laut sein.
Und die kann laut sein. Und die kann sehr wohltuend sein. Also wenn ich nach Hause komme, beneide ich mich immer selber. Und manchmal spreche ich dann auch mit mir und sage, wie geil hast du es, ja? Weil ich liebe die Stille. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, unser Familiengeräusch. Ja.
Das ist aber schön. Mhm. Man muss ja auch sagen, wenn die Stille laut wird, das sind ja die Tage, an denen es einem nicht gut geht. Dann wird die Stille ja laut.
Richtig, also wenn sie unangenehm ist. Ja? Mhm. Wenn es aber eine angenehme Stille ist, ja dann herrlich.
Okay. Mhm. Und nenne einen Geruch, der dich sofort in deine Kindheit zurückkatapultiert.
Marmorkuchen. Selbstgebackener Marmorkuchen. Ja.
Machst du den heute auch noch?
Ja, und zwar nach dem Rezept meiner Mama. Also die hat das Rezept mal auf eine Karte geschrieben und die ist schon ganz oft geklebt, diese Karte. Aber nach dem Rezept backe ich den Marmorkuchen.
Ach, wie schön. Ja. Und wenn du von deiner Mama sprichst, ist es die Pflegemama, nicht die andere Mama. Mhm,
genau.
Wie ist es für dich, wenn du auch nach all diesen Jahren immer wieder auch über diese, ja muss man sagen, auch besondere Kindheit sprichst. Mhm. Wie fühlt sich das für dich an? Hat das was Wiederholendes? Ich meine, du hast dein ganzes Buch geschrieben. Also dein erstes Buch hast du geschrieben über deine Geschichte. Mhm. Mist, die versteht mich ja, heißt dieses Buch. Mhm. Ja, wie ist es heute für dich, wenn du dich selber wieder zurückbeamst und wieder diese, ja für viele dann auch letztendlich inspirierende Geschichte erzählst?
Mhm. Ja. Also für mich ist es so ein bisschen so, als ob es gestern passiert ist, ja, und habe aber dieses Jahr im Februar gedacht, ach Gott, Das ist 50 Jahre her, als du mit deinen Eltern nach Nigeria gegangen bist. 50 Jahre. Und ich sehe mich aber heute noch neben meiner Mutter im Flugzeug an der Gangway stehend. Und dann wurde mir aber erst bewusst, Mädel, das ist 50 Jahre her. Und ich spüre Nigeria, die 3,5 Jahre in Nigeria, die spüre ich noch immer. Ich höre auch die Zeit.
Wie klingt Nigeria denn in deinen Ohren?
Für mich, ja, laut, hupend. Es fühlt sich sehr warm, sehr schwül an. Es klingt sehr, sehr durcheinander. Also die vielen Stimmen, sehr laut, sehr durcheinander. Für mich als Kind sehr anstrengend.
Okay.
Und es ist noch heute so, wenn Menschen lauter sprechen, sich ins Wort fallen und es für mich aggressiv klingt, weil ich konnte die Sprache ja damals nicht. Und darum klang alles, was ein bisschen lauter war, klang für mich sehr aggressiv als Kind. Ja, auch wenn die Leute vielleicht nur angeregt gesprochen haben. Und so klingt Nigeria für mich, so klang es für mich damals und so klingt es für mich auch heute.
Und ihr wart ja auch in Lagos, ne?
Ja.
Ihr wart in der großen Stadt,
ja,
auch, die natürlich dann auch laut ist.
Ja.
Also geboren bist du in Hamburg. Mhm. Deine Eltern waren beide Studentinnen aus Nigeria, die dann aber nicht viel Zeit hatten und eine Pflegermutter gesucht haben in Buxtehude. Mhm. Und dann ging's aber doch nochmal wieder nach Nigeria für 3,5 Jahre.
Ja.
Und dann bist du wieder alleine zurück.
Mhm.
Das ist schon mal eine unglaubliche Geschichte. Mhm. Dieses Kind mit 12 Jahren oder wie alt warst du?
Ja,
erinnere ich mich richtig?
Mhm.
Ein Kind mit 12 Jahren wieder zurückzuschicken nach Buxtehude.
Mhm.
Was hat zu diesem Entschluss geführt?
Also letztendlich war das, glaube ich, nicht der Plan meiner Eltern am Anfang. Aber ich war so das weiße Schaf in der Familie. Ich war sehr introvertiert, habe viel geweint, war gesundheitlich komplett am Ende.
In Hamburg auch schon alles.
Nein, in Nigeria.
Nigeria.
Nein,
okay,
nein, nein. Also in Buxtehude meine Kindheit Idylle.
Ja.
Traumhaft.
Okay,
ich war ein gesundes Kind, alles
okay,
gut.
Okay, okay.
Aber in Nigeria ging es dann eben bergab. Ja. Und dann hat eine Lehrerin der deutschen Schule das mitbekommen durch einen Aufsatz. Und
du
sie
warst
hat dann
auf der deutschen Schule in Nigeria.
Ja, ja. Genau. Das war das, was Gott sei Dank meine Eltern dann entschieden haben. Auch nicht selbstlos, aber sie haben es entschieden. Ich meine, war auch eine teure Schule, ist ja eine private Schule auch. Und die Lehrerin, die hat das dann durch einen Aufsatz bemerkt, dass ich eben Heimweh hatte. Schreckliches Heimweh. Und dann hat sie mit meinen Eltern gesprochen und hat sie davon überzeugt, ja, dass ich wieder zurückgehen kann nach Buxtehude. Und für meine Eltern war das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Denn ich war ein teures Kind, dadurch, dass eben die Schule so teuer war.
Richtig.
Ja. Und mich dann zurückzuschicken, kostet zwar ein Ticket, aber sie wussten, meine Mama nimmt mich sofort wieder zurück, auch ohne Pflegegeld, ohne finanzielle Unterstützung.
Genau, weil
also,
du warst ja ihr Kind mittlerweile.
Richtig.
Ne?
Und dann fiel schon mal viel Geld weg. Ja, weil ich ja dann nicht mehr da war. Und sie hatten den Plan, wenn ich dann hier in Deutschland ausgebildet bin, ich sollte Ärztin werden, dass ich dann meine Geschwister peu à peu alle nachhole und die entsprechend auch ausbilde.
Wer auch immer so aus einem anderen Land, aus der Ferne nach Deutschland kommt, soll Arzt werden.
Ganz
oder?
Genau.
Das hört man auch.
Ja.
Du kennst wahrscheinlich auch Umes Haruna Gerinathan.
Ja,
auch
natürlich.
Umes sollte natürlich Arzt werden. Und er ist Arzt geworden. Ja, aber er hat ja auch so eine ähnliche Geschichte.
Ja,
er ist ganz alleine natürlich damals aus Sri Lanka nach Deutschland gekommen und sollte Arzt werden.
Genau. Ja, ja, er war bei mir auch schon mal in meinem Talk. Also
das
von daher kenne ich ihn.
Oder?
Aber man soll.
Und der ist so krass. Der kommt mit 9, 10, 11 Jahren nach Deutschland.
Richtig.
Spricht kein Wort Deutsch.
Richtig.
Und 7 Jahre später studiert er Medizin.
Richtig, ist ein ganz toller.
Wie geht das?
Ja, absolut, absolut. Und das ist es, man soll Arzt werden oder Ingenieur. Und wenn man nichts der beiden ist, weil ich hatte meinem Vater gesagt, ich möchte Flugbegleiterin werden. Das hat mir dann eine Ohrfeige eingefangen, weil man wird nicht Flugbegleiterin in Nigeria. Mhm. Zumindest damals nicht in den Familien.
Ja, und dann bist du wieder zurück zu deiner Pflegemutter. Wie hieß die?
Irmgard Brokowski.
Ich war nicht sicher, ob der Name Brokowski wirklich von der Pflegemama ist oder ob du den dir angeheiratet hast.
Nein, der ist von meiner Mami.
Ja.
Und genau, weil sie mich ja als Erwachsene adoptiert hat. Und dann sagte die Richterin damals, Mensch, jetzt sind sie 21 Jahre mit dem Namen Schekete durchs Leben gelaufen. Jetzt machen wir einen Doppelnamen draus. Ja, ich fand das gar nicht schlecht. Denn als ich dann hierher in den Süden kam, war immer noch dieses Fräulein, war immer noch en vogue. Ne? Dadurch, dass ich aber den Doppelnamen bekommen hatte, hat keiner Fräulein gesagt, weil sie eben dachten, naja gut, die ist von einem Herrn Brokowski hier nach Deutschland geholt worden. Ne?
Deiner Pflegemama? Die gibt's noch, oder?
Nee, die ist,
oh nein.
Die ist 98 verstorben.
Echt?
Ja.
Ach Gott, ich dachte, ich hätte mal ein Gespräch mit dir gesehen und da war die noch am Leben.
Ja, ja, klar, aber das Gespräch, das
aber
war
ist ja lange her.
Das ist lange her, das war bei Dieter Thomas Heck in der Sendung Melodien für Millionen.
Die habe ich nicht gesehen.
Nein.
Nein.
Also das gibt's immer noch als Video auch im Netz.
Wie bist du da reingekommen?
Also, meine Mami liebte diese ganzen Sendungen. Also, jetzt musst du tapfer sein.
Yeah.
Also, Dieter Thomas Heck, Karl Moik.
Ja.
Und all diese Sendungen.
Volksmusik Giganten, also Karl
ganz,
Moik auf jeden
ganz
Fall.
Ganz genau, dann Marianne und Michael, ach, alles, ne? You name it, we have it. Genau. Und wir hatten eine kleine Wohnung, also samstags wurde dann vorher in der Hör zu immer schon angekreuzt, was will sie gucken. Und dann saß ich natürlich mit dabei, fand ich schrecklich, aber ich hab's Mami zuliebe gemacht. Und Dieter Thomas Heck fand ich gar nicht so schlecht, weil da haben sich ja immer Menschen getroffen, die sich lange nicht gesehen hatten. Und dann dachte ich, diese Lehrerin, vielleicht ist es meine Chance, die wiederzutreffen, weil ich hatte sie, wir hatten uns aus den Augen verloren. Ja? Und dann habe ich an die Redaktion geschrieben und die fanden das so interessant, die haben uns dann eingeladen und so haben die mich wieder mit der Lehrerin zusammengebracht. Darum war ich in der Sendung bei Dieter Thomas Heck.
Mhm. Ach Gott, ist das schön.
Ja.
Ist das schön. Und sag noch, wie war denn die Beziehung zu deinen leiblichen Eltern über all die Jahre?
Also ich war froh, als ich wieder aus Nigeria zurückkam nach Deutschland und dann war aber die Bedingung, ich müsste immer in den Sommerferien zurück nach Nigeria kommen. Ich habe natürlich immer brav genickt und gesagt, ja klar, das machen wir. Und in den Sommerferien 1980 ist es tatsächlich so gewesen, da hatten sie ein Ticket geschickt und ich war wieder dort. Bin natürlich viel zu spät wieder zurückgekommen, weil sie erstmal nur ein Hinticket geschickt haben und das Rückticket, da musste das Geld wieder irgendwie zusammengesammelt und zusammengekratzt werden. Und dann habe ich mir geschworen, das will ich mir nicht mehr antun. Meine Eltern waren keine Menschen, die verlässlich waren. Und ich wusste da nie, komme ich wieder zurück oder nicht. Und dann habe ich das boykottiert.
Und das als junges Mädchen noch?
Mhm, ja.
Die wahrscheinlich auch wirklich so zwischen diesen beiden Welten hing. Du hast gerade angedeutet, du hast die Sprache ja gar nicht gesprochen. Also
genau.
Yoruba ist das vermutlich.
Ganz
dann.
Genau.
Du konntest kein Yoruba. Wie ist dein Yoruba heute? Nicht existent.
Nein. Also außer guten Tag, Schwein und auf Wiedersehen. Mehr kann ich nicht.
Aber Schwein. Was heißt Schwein auf Yoruba?
Elede.
Okay. Und
ist Schwein.
Und guten Tag?
Ekaro.
Caro.
Caro. Und Erkason ist, glaube ich, guten Abend. Und dann war es das schon.
Mhm.
Ja, ja.
Im Nachhinein weiß man ja immer, mir fehlte da so ein bisschen auch die Identität. Eigentlich habe ich mich in Deutschland zu Hause gefühlt, aber die Eltern, die Leiblichen, die sind in Nigeria. Da sollte ich dann auch mal eine Zeit lang verbringen. Mhm. Hast du das damals als Kind auch schon empfunden, dass du so ein bisschen zwischen den Welten warst? Oder wusstest du, wo du hingehörst?
Also ich wusste, ich gehöre zu meiner Mami. Aber ich merkte immer schon, auch in Buxtehude bereits, dass wenn meine Eltern auftauchten, unser Alltag einfach gestört wird. Ja, weil sie einfach sehr anders waren. Meine Mami war sehr liebevoll und hat mich wirklich wie ein Kind behandelt. Bei meinen Eltern war das nicht der Fall. Und von daher waren sie für mich in meinem Alltag störend.
Okay, das ist ja auch interessant. Aber die wohnten quasi um die Ecke in Buxtehude.
Gott sei Dank nicht immer. Also sie wohnten eine Zeit
immer.
Lang in Hamburg, dann wohnten sie mal in Mölln, dann, ach, die wohnten irgendwie so überall, ja. Aber schon im Norden Deutschlands. Ne? Und je weiter weg, je besser für mich.
Du hast also in deinem ersten Buch, hast du ein bisschen geschrieben über diesen Weg natürlich und die Identität, ja. Mist, die versteht mich ja.
Mhm.
Wann hast du den Satz das erste Mal gehört? Denn natürlich gab es den, oder?
Diesen Satz gab es. Den Satz gab es verändert. Und zwar gab es den Satz als Scheiße, die versteht mich ja. Und den habe ich 2018 gehört, als ich schon am Schreiben war. In Heidelberg, in Neuenheim. Von einem Mann, der dachte, er könnte reden und machen und tun und ich würde ihn ja nicht verstehen. Und dann habe ich irgendwann mal was geäußert.
Und da warst du schon ziemlich alt.
Ja, das war.
Da warst du ein erwachsener Mensch.
Ah ja, 2018.
Ja, ja.
Ne? Und dann drehte er sich um und sagte eben, Scheiße. Scheiße, die versteht mich ja, weil er wirklich dachte, er kann reden, was er will, Gott. Und ich verstehe ihn nicht. Und dann dachte ich, oh, das ist ein guter Buchtitel, das erste Wort verändern wir, aber ein super Buchtitel, und ja, der ist dann eingeschlagen. Ja.
Aber du weißt, wenn du Scheiße auf dem Buchtitel gehabt hättest, hättest du noch mehr Bücher verkauft.
Meinst du?
Ich glaube schon.
Und wir haben nämlich gesagt, wir nehmen Scheiße raus, damit das Buch nicht in irgendeine komische Ecke kommt, ne?
Das war auch sicherlich eine gute Entscheidung, glaube ich schon. Du bist, schätze ich mal, oft unterschätzt worden.
Und wie?
Wann war das auch mal von Vorteil?
Ach, weißt du, also beruflich ist es eigentlich immer von Vorteil gewesen. Das hört sich jetzt ziemlich komisch an, aber ich gehe noch mal ein paar Jahre zurück. Ich wurde unterschätzt beim Abitur. Ich habe mündliches Abitur gemacht im Fach Religion, und der Lehrer, den ich in der 11. und 12. hatte, der hat mich immer so mit 4-5 Punkte abgespeist. Und dann hatte ich in der 13. eine Lehrerin, die mich irgendwann zur Seite genommen hat und gesagt hat, ich verstehe das nicht. Sie sind mir mit 4 Punkten übergeben worden. Mhm. Sie sind bei mir 15 Punkte. Wie kann das sein? Naja. So. Und dann hatte ich eben mündliches Abitur, und dann kam sie ganz aufgeregt und sagte, der Lehrer ist bei uns Protokollant, aber das geht nicht. Der schätzt sie so schlecht ein, wir können den nicht als Protokollanten nehmen. Ich gehe zum Rektor und will jemand anderes. Sag ich, nein, das machen sie nicht. Wir lassen den als Protokollanten. Der soll einfach sein blaues Wunder erleben. Ich habe gelernt wie eine Bekloppte. Ich habe eine Prüfung abgelegt, es waren hinten alle da, der Schulleiter, der Stellvertreter, alle, weil sie das mitbekommen haben durch diese Lehrerin, und die wollten alle Zeuge sein, und ne, damit da nichts schief geht. Mhm. Ich habe eine Prüfung abgelegt, der konnte gar nicht so schnell schreiben, wie ich gesprochen habe.
Was war Thema?
Oh, ich weiß es nicht mehr.
Recht nicht?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Okay, gut.
Und danach wurde mir dann intern erzählt, er hätte dann noch diskutiert, oh, das sind aber nur 14 Punkte. Und dann hat man ihm wohl gesagt, jetzt ist mal gut da, das sind 15 Punkte. Und wenn wir 16 vergeben würden, dann würden wir auch 16 vergeben. Es ist jetzt hier keine Diskussion. Und von daher, wenn man mich unterschätzt, dann spornt mich das eher an. Ich liebe das. Ich liebe das, wenn Leute glauben, sie haben da irgendwie ein kleines Depperle vor sich, und dann mache ich den Mund auf und dann merken sie, oha. Das war bei der Bewerbung, als ich mich als Schulleiterin beworben habe, ganz genauso.
Ach krass.
Ja.
Dann kommst du und dann, du weißt es schon, du bist tatsächlich in der Lage, das zu genießen.
Ja.
Aber als du damals diese 4 Punkte bekommen hast, das ist ja frustrierend.
Natürlich.
Denn offensichtlich warst du ganz gut. Wie bist du denn damit umgegangen? Hast du das immer mit deiner Hautfarbe in Verbindung gebracht zum Beispiel?
Nein. Und meine Mami, die war ja auch jemand, die mir gesagt hat, du, es kann immer mal sein, dass uns Menschen begegnen, die wir nicht mögen, aber wir machen das nicht gleich an der Hautfarbe fest, denn wir mögen auch mal Leute nicht. Mhm. Ja, so. Und das war gut, dass sie mir das beigebracht hat. Ich bin also nicht so aufgewachsen, dass ich so in jedem Weißen gleich den Rassisten gesehen habe. Gar nicht. Und ich habe das an meinen Sohn weitergegeben. Mhm. Ja. Dann kann es aber auch mal sein, dass wir Dinge zu spät bemerken. Also mir passiert es heute noch, dass ich wie neulich mit einer Freundin gelaufen bin, und dann sagte sie, sag mal, hast du das gemerkt, wie die dich da angeguckt haben? Und ich merke das nicht. Ja, ich laufe nicht durch die Gegend mit dem Gedanken, jetzt guckt aber jemand komisch, weil ich schwarz bin. Oder jetzt hat mich die Verkäuferin nicht gleich bemerkt, das ist ja, weil ich schwarz bin. Überhaupt nicht, das liegt mir fern. Und ich bemerke das sehr spät, und dann haben es andere schon lange bemerkt. Ja.
Wenn Menschen merken, dass ihre Vorurteile falsch waren, und diesen Moment hast du ja oft erlebt, ist es ein guter Moment?
Für mich schon.
Oder?
Für mich schon. Also ich mag das sehr. Wobei ich die Menschen nicht negativ sehe. Natürlich, es gibt auch Menschen, die sehe ich negativ. Und die haben sich mir gegenüber in einer Form verhalten, da ist dann durch. Und dann da bin ich auch wie ein Elefant. Ne? Da bin ich nachtragend bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Wann war das letzte Mal der Fall?
2024.
Mhm. Was war da?
Ich möchte es nicht zu sehr, es war im beruflichen Bereich.
Mhm.
Ich will es nicht zu sehr öffentlich machen.
Du hast doch gleich den Kopf geschüttelt.
Aber ja, da bin ich nachtragend, und die Person hat es sich einfach mit mir komplett verdorben. Ja, Ich war auch sehr deutlich, höflich, aber deutlich. Das ist auch etwas, was meine Mami mir immer gesagt hat. Sagt sie, du kannst sagen, was du möchtest, aber du bist immer höflich. Weil was anderes dulde ich einfach nicht. Ja. Und von daher, ich habe der Person auch gesagt, ich dulde keine Unhöflichkeit. Und das war der letzte Satz. Und jetzt ist es guten Tag, guten Weg. Ich bin sehr professionell. Professionell arbeitet man miteinander, wenn es dann sein muss. Okay. Ja.
Also den Kollegen, den gibt's noch.
Also diese Person gibt es noch, ist nicht eine direkte Kollegin, aber in einer anderen Abteilung gibt es noch. Wie gesagt, ich bin professionell, aber es ist dann irgendwo auch eine Grenze. Ja.
Ja.
Und da waren mehrere Menschen so drumrum und das brauche ich da nicht. Aber es gibt auch Menschen, die einfach nicht aus einem Negativen heraus sich in sich irgendwie verhalten und dann merken, ach Gott, das Verhalten war ja falsch, wo ich aber merke, das war nicht beabsichtigt.
Ja.
So, und es kommt immer drauf an, es gibt Dinge, die sind nicht beabsichtigt, die schmerzen aber trotzdem. Und ich vergleiche das immer damit, wenn ich rückwärts mit meinem Auto rausfahre und fahre jemand über den Fuß, dann ist es auch nicht Absicht, aber die Schmerzen hat derjenige trotzdem. Mhm. Und ich muss eventuell auch für die Konsequenzen aufkommen, auch wenn ich mich entschuldige und sage, hey, das war nicht Absicht. Ja, so. Aber es gibt auch Situationen, da merke ich, die Person hat vielleicht einen Begriff benutzt oder mich in einer Form eingeschätzt, wusste es nicht besser und merkt aber, oh, ich war falsch und entschuldigt sich vielleicht auch in dem Moment und dann sind wir gut miteinander.
Ja.
Ja.
Wie bist du nach Heidelberg gekommen? Weil Buxtehude, das klingt ja immer wieder raus, das ist eigentlich total Heimat für dich.
Ja.
Und da hast du es geliebt.
Ja.
Warum bist du nicht da geblieben?
Ja. Mhm.
Durftest du nicht?
Du hättest schon gedurft und meine Mama hätte das auch super gefunden. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich brauche mal eine neue Umgebung. Okay. Denn ich war in Buxtehude die kleine Flori, die bei ihrer Mami gelebt hat und die eigentlich nie als die erwachsene Florence gesehen wurde. Ja, sondern immer die Flori bei der Mami. Und ich weiß, dass das meiner Mami, das hat ihr den Schmerz ihres Lebens gebracht, ja, dass ich gesagt habe, und jetzt will ich mal woanders hin, ja. Und habe dann hier in Heidelberg mein Studium auch beendet und es war gut so. Ich musste einfach mal eine andere Luft schnuppern, eine andere Umgebung. Ich musste mal irgendwo hin, wo ich die Florence war und wo man eben nicht die kleine Flori sah, ja. Und das hat mir gut getan, ja. Und Heidelberg ist natürlich eine tolle Stadt.
Ne? Absolut. Mhm. Naja, und Buxtehude, für alle, die es nicht wissen, für mich ist es immer Hamburg, aber es ist halt Niedersachsen, aber 40 Minuten mit der S-Bahn und dann bist du mitten in der Stadt, ne?
Richtig.
Ja, in Buxtehude, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen.
Ganz genau.
Gell, das sagt man von Buxtehude.
Das sagt man dort. Und ich bin natürlich jetzt auch wieder öfter in Buxtehude, weil natürlich, klar, durch die Buchveröffentlichung ist Buxtehude stolz drauf. Da eine Spiegel-Bestseller-Autorin hervorgerufen zu haben. Und mein ehemaliger Deutschlehrer, den ich hatte, den ich auch ganz toll in Erinnerung habe, der organisiert immer so die Lesungen in Buxtehude. Ich sage immer, dass der meinen Fanclub dort organisiert. Das ist immer ganz toll.
Ist so schön.
Und also
wie war denn der als Deutschlehrer? Also was hat er euch lesen lassen? Mein Ding ist ja immer, alles, was ich in der Schule gelesen habe, wurde so zerredet, ich habe nie Spaß an irgendeinem Buch gab. Mhm. Nicht bei Homo Faber. Mhm. Emilia Galotti haben wir auf meinen Wunsch gemacht. Das fand ich jetzt noch so ganz okay. Mhm. Aber alles wurde so zerredet und das hat mich nicht abgeholt. Und ich liebe Bücher, ich liebe Lesen.
Ja.
Aber in der Schule war das irgendwie nicht so mein Ding.
Ja.
Und was hat er euch zu lesen gegeben, mit dem du auch wirklich etwas anfangen konntest?
Ich bin gerade am Überlegen, wie der Titel heißt. Ich weiß noch, dass die eine Schauspielerin, siehst du, ich bin mit den Namen nicht gut. Wir haben uns das nämlich auch im Theater angeguckt, das Theaterstück. Und das war...
Das war mein Schlimmstes übrigens. Max Frisch Andorra haben wir auch gelesen im Unterricht.
Ja, das haben wir natürlich auch.
Ich weiß,
sowas muss man natürlich auch lesen. Und Eva Mattes. Eva Mattes hat die Hauptrolle gespielt. Das weiß ich noch, auf der Bühne. Aber wie hieß jetzt das? War das vielleicht Andorra? Nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, das war toll. Eva Mattes habe ich da eben das erste Mal live gesehen. Tolle, tolle Schauspielerin. Und was machte dieser Lehrer so besonders? Ich habe natürlich wie wir alle, wir mussten Referate halten. Und ich habe ein Referat gehalten, Lagos, Nigeria, war mein Referat. Und das Referat sollte eine Stunde dauern, wie bei jedem Referat, was so meist eine Stunde. Ich habe eine Woche Referat gehalten. Und das war, also ich habe es geliebt. Also ich war immer schon so eine kleine Rampensau, muss ich wirklich schon sagen. Auch wenn das in Buxtehude runtergedrückt wurde. Und meine Mami, Jahrgang 24, hatte natürlich, so liebevoll wie sie war, aber eine Erziehung, die natürlich, oh, bloß nicht auffallen und Flori, was sagen die Leute und immer schön zurückhaltend sein. Und gerade wenn man als Mädchen ein bisschen nach außen ging, dann war man Mannsdoll, so hieß das dann, also ganz schlimm. Naja gut, und darum war ich immer so die Zurückgezogene, aber eigentlich war ich schon eine Rampensau. Und dann habe ich also dieses Referat gehalten, habe mir Dias aus der Bibliothek geholt und habe ja gewusst, diese Dias spiegeln wirklich Nigeria wieder. Ja, und habe eine Woche Referat gehalten und dann habe ich nach einer Stunde gesagt, okay, ich bin aber noch nicht fertig. Macht nichts. Mach ruhig weiter das in der nächsten Deutschstunde. Ja? Und so habe ich eine Woche gefüllt.
Oh Gott.
Ja.
Aber ganz ehrlich, Lehrer, die Rampensäue sind, sind in meiner Erfahrung die Besten. Mhm. Weil sie, glaube ich, am ehesten mitreißen. Mhm. Oder?
Mhm. Ja.
Das ist eigentlich immer gut. Mhm. Ein Lehrer soll ruhig Rampensau sein.
Ja, ja, ja. Und das ist toll. Und seine Frau war auch meine Lehrerin.
Ja.
Und die habe ich auch, also natürlich, ich kenne sie jetzt auch, die habe ich auch super in Erinnerung, weil wir eine Klassen, also wir haben mehrere Klassenfahrten gemacht, aber die eine Klassenfahrt war nach Berlin. Mhm. Und natürlich war auch ein Tag DDR angesagt.
Und da gab es noch die Mauer.
Die ne? Mauer ja. gab es noch. Und ich liebe Reisen und ich liebte auch Berlin und ich habe mich so gefreut, über die Grenze eben gehen zu dürfen. Also in die DDR gehen zu dürfen. Gut, das war dann Ost-Berlin halt. Ja. Ne? So. Und ich hatte da aber noch meinen nigerianischen Pass. War für mich alles kein Problem. Ich habe gedacht, irgendwie, das wird schon klappen. Und Nigeria und die DDR, ich glaube, die hatten irgendwie so eine Partnerschaft. Also für mich war es kein Problem, auch eben nach Ost-Berlin zu kommen. Und dann durften wir zu zweit die Gegend erkunden. Ja, und auf einmal stand diese Lehrerin neben meiner Freundin und mir, die Freundin Anja, weiß ich noch wie heute, und mir, ich gehe mit euch mit. Und dann dachte ich, Moment, alle dürfen zu zweit alleine gehen. Warum müssen wir jetzt mit ihr gehen? Die war total nett und es war dann auch wirklich nett zu dritt. Ja. Aber ich dachte, warum?
Ja.
Und später erzählte sie dann, und auch wenn wir uns jetzt sehen, da hat sie mir das auch das letzte Mal erzählt, sagt sie, du glaubst ja gar nicht, was wir für eine Angst um dich hatten, dass du mit deinem nigerianischen Pass nicht unter die Räder kommst. Und darum war für mich klar, ich lasse dich keine Sekunde aus dem Augen und wir müssen da jetzt zu dritt dann laufen. Das war sehr lustig.
Ach guck mal, und du hattest auch noch keinen deutschen Pass
nein,
zu der Zeit.
Nein,
da warst du noch nicht adoptiert.
Nein, da war ich noch nicht adoptiert.
Da warst du noch nicht, wann bist du adoptiert worden?
In welchem Alter? Mit 21.
Mit 21. Mhm. War das.
Ja.
Kurze Frage zu Buxtehude. Was ist denn an Buxtehude so verrückt, dass man immer sagt, da bellen die Hunde mit dem Schwanz?
Na, das ist eigentlich...
das soll es ja bedeuten, ne? Alles
ja,
ein bisschen anders in Buxtehude.
Ja, die Hunte ist eigentlich die, ach, wie sag mal, dieser Glockenpegel.
Also dieser Bimmeldings da.
Ganz genau, das ist die Hunte. Ja,
der
so.
Schlägel vielleicht.
Richtig. Also
hast du, was hast du unterrichtet eigentlich an
Deutsch
der Schule?
Deutsch unter anderem.
Okay.
Genau. Und das ist praktisch die, es gibt es auch, ich glaube, vor der Sparkasse irgendwie steht das oder stand das. Das ist eine Glocke und da kommt eben diese Kordel raus und da ist ja meistens so eine Kugel. Und wenn man die schlägt, dann schlägt man eben diese Glocke. Und daher kommt das. Also man muss nochmal vielleicht bei Google oder so richtig nachlesen. Daher kommt das. Also wir haben keine Hunde, die mit dem Schwanz wedeln, sondern das ist die Hunde, die dann eben, wenn man sie schlägt, bellt, so nach dem Motto.
Guck mal,
ja.
Bell die Glocke.
Ja, ja.
Ah, vielleicht
ja,
deswegen,
ja, ja.
Da sind wir im Englischen,
ja,
bell,
genau.
Bell die Glocke.
Genau.
Und die Buxtehuder schreiben sich auch auf ihre Fahne, dass das Rennen zwischen Hase und Igel angeblich bei den Gebrüdern Grimm da stattgefunden
richtig.
Hat. Was aber, glaube ich, nicht stimmt. Aber die haben es für sich vereinnahmt.
Ganz genau. Ja, 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 ja.
Was gibt es denn für nigerianische Märchen, die dich begleitet haben? Gibt's das?
Nein,
gar nicht. Du schüttelst mit dem Kopf.
Ja, nein. Das, also ich habe zwar dann auch im Erwachsenenalter viele Bücher gelesen, auch von schwarzen Autoren oder Autorinnen vor allem. Ja, Toni Morrison, mhm. Ganz toll. Jetzt das letzte Rezitativ, was übersetzt wurde. Aber nigerianische Märchen, die ich jetzt von denen ich erzählen konnte, muss ich leider passen.
Dass es bei dir denn in dieser Zeit hin und her ging zwischen Nigeria und zwischen Deutschland. Was merkst du davon heute noch? Von diesem auch wirklich besonderen Weg, von diesem Hin und Her, auch natürlich ein bisschen mit Unsicherheit verbunden. Mm-hmm. Ist da irgendetwas hängen geblieben, was du heute noch darauf zurückführen kannst, auf diese ja durchaus besondere Kindheit, die sich heute so wunderschön erzählen lässt. Es ist eine tolle Geschichte, sie hat auch einen schönen Ausgang, aber für ein Kind ja nicht immer einfach.
Also ich sag mal, ich blicke auf die 3,5 Jahre Nigeria nicht komplett negativ zurück, weil ich glaube, ich wäre so nicht dieser multikulturell spürende Mensch, wenn ich nicht die 3,5 Jahre dort gelebt hätte. Wenn ich in Buxtehude geblieben wäre, dann hätte ich jetzt ein redgedecktes Haus. Meine Mami würde wahrscheinlich nicht mehr leben, weil sie wäre jetzt 102, aber ich hätte ein redgedecktes Haus, da wäre meine Mami sicherlich mit eingezogen. Ihr größter Traum wäre es gewesen, ich hätte einen Pfarrer geheiratet, und wäre vielleicht auch irgendwie im kirchlichen Kontext berufstätig, wobei, wenn man einen Pfarrer geheiratet hätte, ist man dann Pfarrersfrau. Das wäre so ihr, so.
Ja, da wärst du Deutschlands erste schwarze Pfarrersfrau gewesen unter Umständen und hättest auch Bücher geschrieben. Wärst auch Spiegelbestsellerautorin.
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich so entwickelt hätte. Ja. Ne? Ja. So, also von daher, diese 3,5 Jahre haben schon auch zu meiner Identitätsfindung schon auch beigetragen. Ja, ich weiß zumindest, wo die Eltern herkommen, und ich kann damit was verbinden. Ja, und ich kann mich in die Menschen reinversetzen. Und was ist jetzt heute noch so? Klar, das Essen. Also ich liebe scharfes Essen. Das habe ich dort gelernt. Ja, ich liebe auch manche Gerichte. Also jetzt, wenn uns Menschen zuhören, die vielleicht aus dem Kulturkreis kommen und das kennen, Egusi-Soup liebe ich. Also wenn es jemanden gibt, der mich in Heidelberg zu Egusi-Soup einladen kann, bitte melden.
Was ist denn da drin?
Unter anderem, ich glaube, Melonenkerne sind da drin, ja. Gemahlene Melonenkerne, also oder Kürbiskerne. Okay. Bitte, man entschuldige das, wenn ich das nicht genau weiß. Also sowas, ja. Ich liebe natürlich Plantains, ich liebe Jollof Rice, und da ist immer so die Konkurrenz.
Was sind das?
Jollof.
Ich weiß nicht mal das Wort davor, Plantains.
Also Plantains sind Kochbananen. Ja, gebratene Kochbananen, köstlich. Hole ich mir auch oft öfter hier aus dem Afro-Shop. Und Jollof Rice ist, ich sag mal, platt eine Art Tomatenreis. Und da ist immer die Konkurrenz, ist jetzt der nigerianische Jollof Rice der bessere oder der ghanaische Jollof Rice?
Ne? Und was sagst du?
Ich kenne nur den nigerianischen Jollof Rice, ja. Also von daher, ich sag mal, ich habe eine internationale Zunge entwickelt in Nigeria. Das war dann schon ganz gut. Ebba, Amala, ja. Amala mochte ich nicht so sehr. Ebba mochte ich dann schon eher.
Also was ist Ebba?
Das ist eine Art Brei, ja, den man dann mit einer scharfen Soße isst und so. Also das sind schon so verschiedene Sachen. Ja, das ist schon sehr lecker. Also die Küche ist schon sehr lecker. Das habe ich schon so mitgenommen, sage ich mal. Und was habe ich noch mitgenommen? Gut, ich liebe Musik, aber die liebte ich schon vorher, auch schon als ich in Buxtehude war. Da habe ich immer auf dem Tisch getanzt, hat meine Mami erzählt. Gibt es auch Bilder noch von.
Ja.
Und ja,
also du warst als Kind zumindest nicht überfordert mit dem Hin und Her. Also du hast es schon alles so einfach genommen, wie es kam.
Ja, weil ich ja die Basis bei meiner Mami hatte. Die 3,5 Jahre in Nigeria haben mich wahnsinnig überfordert.
Okay.
Ja,
auch schon sprachlich natürlich.
Die haben mich sprachlich überfordert, die haben mich kulturell überfordert. Ich durfte nicht mehr Kind sein, wie ich es eigentlich gewohnt war, Kind sein zu dürfen.
Warum nicht?
Weil meine Eltern einfach eine andere Art des Umgangs mit Kindern hatten. Also
waren deine Eltern ein bisschen so verrückt? Waren die lebendig? Ich höre das immer so raus, dass die so... Weil du vorhin sagst, die waren nicht besonders zuverlässig.
Ja.
Da wusste man nie genau, woran man war.
Ja, also meine Eltern, besonders meine Mutter, hatte eine Erziehungsmethode, die nicht sehr kindgerecht war. Also ich sage immer, sobald ein Kind laufen konnte, musste es schon arbeiten und mithelfen. Ja. Und ich bin ja auch Mutter, und als mein Sohn klein war, auch heute noch, wenn er kommt und mich besucht, er war jetzt erst am Wochenende da, dann wird er erstmal geknuddelt. Der Junge ist 32, ist mir egal. Da wird erst mal geknuddelt und dann sage ich, das darf ich. Ja, so. Und dann steht er auch immer ganz, ganz geduldig da und dann sagt er, okay. Ja, so. Und so. Und beim Verabschieden wird auch geknuddelt. Und das war in Nigeria gar nicht. Also man hat kein Kind mal auf den Schoß genommen. Und also bei meinen Eltern, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber dort, da wurde nicht das Kind mal genommen und gefragt, Mensch, wie geht's dir denn? Wie war die Schule? Und wurde geknuddelt? Nee. Und das habe ich sehr vermisst. Ja.
Okay. Was musstest du denen in Nigeria über Deutschland erzählen? Und andersrum auch, was musstest du den Deutschen über Nigeria erzählen? Mhm. Hast du dich da schon in so einer Art Vermittlerrolle gesehen?
Eigentlich muss es nichts erklären. Also in Nigeria hat man nur nicht verstanden, warum ich einer weißen Frau hinterher jammer. In Nigeria hat man auch nicht verstanden, warum ich meine Puppen so sehr geliebt habe. Und ich hatte einen kleinen Löffel, das war so ein Eislöffel, ja, den man hier hat, wenn man so Eis kriegt. Und den hatte ich eben mitgenommen, weil der für meine Puppe war. Und dieser Löffel ist kaputt gegangen. Es war ein Plastiklöffel. Und für mich ist die Welt zusammengebrochen. Und das haben aber auch die Verwandten nicht verstanden. Und meine Mutter sagte mir später, dass die Verwandten mich doof fanden. Und komisch. Ja? Also ich war wirklich das komische, doofe Kind, mit dem sie nichts anfangen konnten. Ja. Und als ich natürlich zurückkam, habe ich meiner Mama schon auch erklärt, wie der Alltag in Nigeria ist, warum ich eigentlich immer müde war. Ja, weil ich in Nigeria wirklich maximal vier Stunden Schlaf gekriegt habe als Kind. Wir mussten im Haushalt helfen. Ich habe meine Mutter nie Haushalt machen sehen. Das haben alles wir immer gemacht. Ja, ich hatte noch eine ältere Schwester, die in Nigeria geboren wurde und auch da gelassen wurde. Also die war nie in Deutschland.
Oh Gott, schon als Studenten, also als deine Eltern Studenten in Deutschland waren, hatten sie bereits ein Kind in Nigeria.
Richtig, richtig.
Oh Gott, eine ältere Schwester.
Ja.
Was hast du für ein Verhältnis zu der?
Also wir schreiben uns ab und an über WhatsApp und sie hat eben auch eine Biografie, die ganz furchtbar ist. Also und darum kann ich mich in sie reinversetzen. Sie wurde wirklich behandelt, als wir wieder zurückgegangen sind nach Nigeria, wurde sie behandelt wie eine Sklavin. Ganz, ganz schlimm. Mein Vater hat angestachelt durch meine Mutter eine Erziehung an den Tag gelegt, da würde er hier wegen Kindeswohlgefährdung im Knast sitzen. Also es war ganz schlimm, ja, wirklich. Und das hat sie sehr abgekriegt und trotzdem bewundere ich, dass sie ihr Leben so lebt, wie sie es halt jetzt lebt.
Wie geht es ihr denn heute?
Also sie sagte mir mal vor Jahren, dass sie mit 50 erst Frieden geschlossen hat, auch mit unserem Vater. Ja. Und ich glaube, sie macht das Beste einfach aus ihrem Leben jetzt, ja.
Ich will mit dir ganz kurz den Koffer deines Lebens packen, denn du reist ja gerne, hast du gerade gesagt. Mhm. Okay, wir nehmen nur einfach 5 Gegenstände, okay? Nimm einen Gegenstand, den du in den Koffer deines Lebens packst, der für deine Kindheit steht. Gut, du hast eine Puppe gerade schon erwähnt, das weiß ich. Und einen Eislöffel, vielleicht gibt es noch was anderes.
Ja. Das wäre tatsächlich, wenn ich den Koffer relativ schnell wieder auspacken könnte, wäre das eine Tupperdose mit selbstgemachtem Rotkohl, mit selbstgemachtem Hähnchen, also nicht fertig gekauft, sondern natürlich haben wir das Hähnchen gekauft, aber selber mariniert und dann gemacht und Kartoffeln und eine zweite Dose mit 2 Stück Marmorkuchen.
Beides aus der Küche in Buxtehude.
Aus der Küche von meiner Mama.
Okay. Absolutes Lieblingsessen, das du deinem Sohn heute auch machst. Mag er es genauso gerne wie du?
Wenn ich es mache, ja.
Okay. So, ein Gegenstand, der für dein Leben als Schülerin steht.
Ein Buch. Und zwar jetzt nicht irgendwie eine Lektüre, sondern einfach ein Schulbuch, weil ich musste einfach wahnsinnig viel lernen. Ja. Und ein Pelikanfüller, weil das war damals das Nonplusultra.
Ja. Sehr schön. So, einen Gegenstand, der für dein Ankommen steht. Ein Ankommen, das du vielleicht als das finale Ankommen im Leben bezeichnen würdest. Wahrscheinlich Buxtehude, denke ich mal. Also da bist du ja wirklich irgendwann angekommen im Leben.
Aber das finale Ankommen in meinem Leben, das wäre eine Pampers.
Alles klar.
Ja, weil mein Kind will ich ja nicht in den Koffer tun.
Der geht nicht mehr, der ist zu alt dafür, jetzt ist er zu groß. Also
den will man nicht umtragen. Ich habe ihn in den Koffer getan, aber eine Pampers.
Okay, du warst gerne Mutter.
Oh, es ist mein absoluter Lieblingsmensch.
Denn ich finde gerade die Zeit, wo einfach noch so Pampers gebraucht sind, die ist es ja oft eine sehr anstrengende Zeit und die würden viele jetzt nicht gerade auswählen.
Oh doch. Doch, also ich liebte die Schwangerschaft, ja, ich liebte es wirklich. Ich liebte es, wenn, also das geht jetzt wirklich schon sehr ins Persönliche rein, aber wenn er mir dann den Bauch so zerdellt hat und sowas, ja. Also das ist mein Lieblingsmensch und das ist das Beste, was mir passiert ist. Ich liebe es einfach, ja, ja.
Gegenstand Nummer 4 steht für den größten Erfolg in deinem Leben bisher.
Naja, die Pampers hatten wir schon, weil
ich
das ist eigentlich
sagen,
der größte Erfolg.
Ich wusste, du würdest sagen, eigentlich ist es ja die Pampers.
Ja, aber mein erstes Buch, das ist, natürlich, ich habe auch berufliche Erfolge und liebe auch meinen Job, aber mein Buch, das hätte ich nie geglaubt, dass ich mal eine Autorin werde.
Mhm. Ja. Mist, die verstehen mich ja. 2020 war das.
Ganz genau.
Ja, aus dem Leben einer schwarzen Deutschen.
Richtig, richtig. Eins von dreien. Aber das ist so das erste gewesen.
Gut, ja. Buch ist auch mit dem Koffer. Sehr gut. Und ein Gegenstand noch, der für die Zukunft steht.
Also für die Zukunft hat man ja dann eher Visionen und da würde ich ein Mikrofon, mein Mikrofon, was ich zu Hause benutze, wenn ich Podcasts aufnehme und eine Kamera. Ja, weil ich hatte den Berufswunsch nach dem Studium, dass ich eigentlich zum Fernsehen wollte. Und ich hatte auch schon ein Praktikum beim ZDF.
Ja, wie das auch so ist bei Rampensäulen, ne? Also.
Ja. Und es gab damals eine Sendung Nachbarn in Europa. Gab's im ZDF, kam immer samstags, so mittags, waren das so Nachrichtensendungen eben aus europäischen Ländern. Und in der Redaktion hatte ich einen Praktikumsplatz. Und ich sage immer, meine Fernsehkarriere ist jetzt 32 Jahre alt, weil sich dann mein Sohn angekündigt hat. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auf keinen Fall dann noch nicht mal dieses Praktikum machen und muss ihn dann immer nach Mainz mitschleppen. Ja, ich hatte da sogar auch schon eine Familie, die auf ihn aufgepasst hätte, aber da war er ganz winzig, ja, wirklich Säugling. Und dann saß ich mit ihm da, er war 5 Wochen alt und schlief und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht und habe das dann abgesagt. Und okay. Da habe es auch nie bereut, weil da war er mir wichtiger.
Was wolltest du denn eigentlich werden, als du, sag ich mal, noch in der Schule warst, als du mit der Schule gerade fertig warst. Du solltest Ärztin werden, natürlich. Aber was wolltest du damals werden?
Flugbegleiterin.
Ah ja, das hattest du auch schon gesagt, richtig. Das war ja von Anfang an sogar
genau.
Da.
Genau. Und das ging aber nicht, weil die Ausländerbehörde damals mit 16 sagte, wenn sie ein Visum hier haben wollen, um hier bleiben zu können, dann müssen sie einen Beruf ergreifen, bei dem sie einem Deutschen keinen Arbeitsplatz wegnehmen. Mhm. O-Ton. Und da habe ich gesagt, ich möchte Flugbegleiterin werden. Sagten die, nee. Dafür brauchen sie hier kein Visum. Und da musste ich mir halt was anderes überlegen.
Ja. Okay. Hast du die Spiritualität, die du vorhin erwähnt hast, und Religion war ja auch ein Schulfach, das du gewählt hast, hast du das von deiner Pflegemutter, die ja wollte, dass du Pfarrerstochter wirst, Pfarrersfrau?
Pfarrersfrau, genau. Also ja, diese Kirchlichkeit habe ich von meiner Mami, weil sie ehrenamtlich in der Kirche gearbeitet hat. Also sie lebte eigentlich für die Kirche. Ja. Das hat sich jetzt alles ein bisschen verändert. Und ist jetzt so geworden, dass es besser zu mir passt. Ja, aber ja, ich bin mit ihr praktisch in der Kirche aufgewachsen.
Wer dich schon erlebt hat in Gesprächen oder wer auch Bücher von dir gelesen hat, der weiß, dass du sehr offen mit diesem Thema Rassismus umgehst und aber auch sehr milde. Ja, während oft wirklich draufgehauen wird auf jemanden, der versehentlich dann auch vielleicht etwas Falsches gesagt hat, es auch nicht so gemeint hat. Dafür bist du bekannt, dass du eine große Offenheit hast, eine große Toleranz. Denn dieses Thema Rassismus hast du genauso erlebt wie die meisten schwarzen Menschen in Deutschland, die während der letzten 30 Jahre oder 50 Jahre oder wann auch immer hier aufgewachsen sind. Und oft wissen Menschen gar nicht, das ist auch durchaus Rassismus. Was sind die kleinen Dinge, und man kann es nicht oft genug wiederholen, denke ich, die eigentlich auch schon definitiv Rassismus sind? Mhm. Was hast du auch erlebt?
Ja, was sind diese Dinge? Das sind vermeintliche Komplimente. Also zum Beispiel, jetzt wo wir diese Hitzewelle haben, ihn macht das ja nichts aus. Ja, da habe ich, als wir dieses eine Wochenende 41 Grad in Heidelberg hatten, habe ich auch einen Post gemacht und geschrieben, so sinngemäß, Nachricht des Tages, afrikanische Wurzeln sind keine eingebaute Klimaanlage. Ja, also auch mir ist heiß und zwar richtig heiß. Ne? So. Also solche Geschichten. Oder als ich Schulleiterin war, ging das Gerücht in der Stadt rum, bei der an der Schule gibt es kein Hitzefrei, weil die spürt die Hitze ja nicht. Ja, so.
Gott, wir lachen drüber, du lachst auch drüber.
Ich fand's amüsant und habe gedacht, ach Leute, wenn ihr dann wüsstet. Ne? Oder wenn man als schwarze Frau mit einem weißen Partner als das Urlaubsmitbringsel gilt. Das ist dann schon weniger witzig, passiert auch, ja, und passiert nicht unregelmäßig.
Ist dir passiert
auch? Das ist auch mir passiert, ja, natürlich, ja. Ich galt dann so als, also wir haben in Heidelberg Patrick Henry Village, das ist die Landeserstaufnahmestelle, und dann hieß es so, ob man mich von da praktisch rausgerettet hat, ja, so solche Geschichten. Und natürlich dieses ganz Klassische, dass man eben nicht denkt, dass man die Sprache spricht, ja. Oder als Lehrerin auf einer Fortbildung wurde ich gefragt, ja, was machen Sie denn hier? Naja, ich bin hier auf einer Fortbildung. Ja, und wo kommen Sie her? Von der und der Schule, weil ich das auf die Fortbildung bezogen habe. Ja, und was machen Sie an der Schule? Ich bin dort Lehrerin. Ja, so richtig Lehrerin? Ja, wie kann man denn nicht richtig Lehrerin sein? Und dann sagte die Person wirklich, ich dachte, Sie wären eine Praktikantin aus Timbuktu und wollen hier mal sehen, wie es hier so ist. Ja, so. Das ist natürlich, das grenzt schon an Dummheit, so ein bisschen, ne? So ein bisschen dann schon. Naja, solche Sachen. Und natürlich diese klassische Frage, wo kommen Sie her? Wo sich einerseits Menschen aufregen und sagen, ich will das nicht gefragt werden. Andererseits weiße Menschen sagen, warum regen die sich auf? Es ist doch ganz klar, was...
Na klar, ich will ja nur wissen, wo kommt denn ihre Familie eigentlich her? Also man traut dieser Person durchaus zu, dass sie auch in Deutschland geboren ist. Und dennoch fragt man wahrscheinlich, wo kommen sie her? Meint aber, wo kommt denn ihre Familie ursprünglich mal her?
Richtig. Oder, naja, es gibt aber auch Menschen, die sagen, wo kommen sie wirklich her? Also wenn ich sagen würde, ich komme aus Buxtehude oder ich komme aus Heidelberg, ja, nee, wo kommen sie wirklich her? Ne, so. Und da spalten sich dann schon die Geister oder trennen sich, wo es dann eben Menschen gibt, die sich schrecklich aufregen. Aber auch Menschen, die vielleicht ein weißes und schwarzes Elternteil haben. Also jetzt gehe ich mal von schwarz aus. Wir haben natürlich auch andere Kulturen, die es betrifft. Und die vielleicht aber diese andere Kultur, die das Äußere ausmacht, gar nicht kennt. Ja, so. Und die dann sagen, ich war in dem Land des anderen Elternteils gar nicht. Also wo kommen sie wirklich her? Ich komme von hier. Ja, so. Und damit kann man natürlich unterschiedlich umgehen. Also wenn man mich das fragt, wo kommen Sie her, beleidigt man mich nicht. Aber ich bin ja auch schon beruflich mit diesem Thema unterwegs. Also deshalb kann man mich schon deshalb
beleidigen. Aber dich hat es offensichtlich auch nie beleidigt? Oder wann hast du angefangen, darüber zu stehen und etwas lockerer auf diese Sache zu blicken, was viele nicht schaffen und auch gar nicht wollen?
Ja, ich muss wirklich sagen, durch die Erziehung meiner Mama habe ich schon immer, locker damit. Also nicht locker im Sinne von, dass es mich nicht interessiert hat. Ich habe das schon geistig dann immer reflektiert. Aber ich war noch nie ein Mensch, der jetzt bei so einer Frage gleich an die Decke gegangen ist. Ja, oder auch bei dem, Sie sprechen aber gut Deutsch, bin ich noch nie an die Decke gegangen. Mein Sohn bedankt sich dann und sagt, Sie aber auch. Fertig, ja. Er nimmt das sowieso sehr, sehr leichter, ja, weil diese Erziehung so ein bisschen durch unsere Familie geht, dass wir eben nicht gleich alles negativ sehen. Aber ich versuche den Menschen schon zu erklären, auch der weißen Gesellschaft, warum es Menschen gibt, die durchaus das nicht möchten, ja, weil ich einfach sage, wenn man sich mit mir über dieses Thema unterhält, dann möchte ich auch, dass mein Gegenüber einen Mehrwert durch unsere Unterhaltung hat. Und ich möchte der Person nicht sagen, fragen Sie das ruhig, macht nichts. Und dann tritt die Person in ein Fettnäpfchen und denkt dann aber Moment, Florence hat doch gesagt, das ist nicht schlimm. Von daher sage ich, was ich schlimm finde, heißt noch lange nicht, dass es auch jemand anderes nicht schlimm finden muss.
Ja.
Und das versuche ich deutlich zu machen. Mhm. Ja, was ich schlimm finde, kann jemand anderes aber durchaus schlimm finden.
Wir verstehen auf jeden Fall, woher deine entspannte Haltung kommt. Das lässt sich sehr gut erklären. Ja.
Bei den meisten Sachen. Es gibt natürlich auch Dinge.
Ja.
Da hört auch bei mir die Entspanntheit auf.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich, was bei mir jetzt länger nicht war, weil ich muss mich nicht irgendwo bewerben, ja, aber dass ich aufgrund meines Äußeren nicht in ein Verfahren komme. Oder was ich durchaus erlebt habe, dass ich in einem Verfahren, einem Bewerberverfahren oder Bewerbungsverfahren negativ gelabelt werde und man mir im Verfahren dann eine Frage stellt, ich die beantworte und man mir dann sagt, ach, das wissen Sie ja doch. Und ich dann auch viele Jahre später angesprochen werde, wussten Sie überhaupt, wie man mit Ihnen da umgegangen ist? Wussten Sie, was hinter den Kulissen abgelaufen ist? Und ich dann denke, wow, dann habe ich mir das doch nicht eingebildet. Mhm. Ja, so. Oder
also du hattest das Gefühl damals.
Ich hatte das Gefühl, habe dann aber gedacht, oh komm, bild dir nichts ein. Ja. Und Jahre später wurde es mir dann bestätigt. Und nicht, weil ich nachgefragt habe, sondern weil man mich aktiv angesprochen hat. Mhm. Ja? Oder wie es mir im Zug passiert ist, ICE, ich will in die erste Klasse. Und man sagt mir, nee, die zweite Klasse ist aber da hinten. Und dann ist es ziemlich eskaliert, dann hat man mich beschimpft und so weiter und so fort. Gut, dann bin ich auch nicht maulfaul, also ich eskaliere dann nicht in der Situation. Aber ich habe mich dann an Martin Seiler gewandt und habe gesagt, hier, ich glaube, Ihr Personal muss mal geschult werden. Mhm. Weil nur, weil ich so aussehe, wie ich aussehe und auch nicht nach dem Weg gefragt habe, kann man mir nicht automatisch die zweite Klasse zuschieben.
Das ist etwas, was, sag ich mal, Menschen, die eben nicht direkt betroffen sind, dann durchaus auch überrascht, dass es das wirklich noch gibt.
Ja.
Manches, wo kommen Sie her? Kann man nachvollziehen, woher das kommt und auch, wie es gemeint ist. Mhm. Aber das mit die zweite Klasse ist da drüben, das hätte ich persönlich jetzt heutzutage eigentlich nicht mehr
richtig,
für möglich gehalten.
Richtig. Und wir müssen natürlich auch diese ganzen Diskussionen uns anhören. Und natürlich lese ich dann immer wieder, wie jetzt ganz aktuell, haben wir nicht andere Probleme? Ach Gott, worüber die sich alle aufregen. Es ist dann kein Wunder, wenn die Weißen keinen Bock mehr auf dieses Thema haben und so. Wir haben ja jetzt gerade aktuell wieder eine Diskussion, wo eine Moderatorin Dinge gesagt hat, wo ich denke, Leute, dann denkt aber auch mal bitte vorher ein ganz klein bisschen.
Welcher Fall ist das?
Das ist der Fall, wo die Andrea Kiewel im Fernsehgarten sich Pokémon-Karten angeguckt hat. Das ist, glaube ich, letzten Sonntag passiert oder Sonntag vor 2 Wochen. Und dann hat sie eine Pokémon-Karte gesehen, hat Chinesisch mit Japanisch erstmal verwechselt. Das finde ich jetzt überhaupt kein Drama, das kann passieren. Und hat dann bei einer Karte, die dann eben eine chinesische Karte sein sollte, hat sie dann 3 Begriffe genannt. Ja, natürlich, als wir alle noch klein waren, haben wir dieses Schere, Stein, ich weiß nicht, wie dieses Spiel heißt.
Ja, Schere,
heißt.
Stein, Papier, Brunnen,
genau.
Brunnen, Schere, ja.
So, ich sag's jetzt einfach mal, damit
ich weiß nämlich nicht,
wissen.
Was
also,
die Sache ist.
Natürlich,
genau.
Ich kenne auch dieses Xing Shang Chong, das kenne ich. Sie hat es dann sogar verwechselt, irgendwie ist was mit Xing Shang Chong, was weiß denn ich.
Okay.
Und natürlich sagen jetzt ganz viele, hey, das geht nicht, dass sie das gesagt hat. Ja?
Xing Shang Chong.
So,
wo
das
kommt denn das eigentlich her? Ich hätte keine Ahnung.
Ich weiß es nicht.
Wo kommt
nicht.
Das her?
Ich weiß es nicht. Und ich weiß nur, dass es benutzt wird, um asiatische Menschen irgendwie darzustellen oder wie auch immer, oder nachzumachen, die Sprache nachzumachen. Ich will mich jetzt auch zu diesen 3 Begriffen gar nicht groß äußern, weil ich äußere mich nicht zu kulturellen Sachen, zu denen ich mich nicht äußern kann. Ich habe zwar viele, viele Jahre in China verbracht, aber trotzdem will ich mich da jetzt nicht zu äußern.
Hast du wirklich?
Ja.
Also urlaubstechnisch, oder hast du gearbeitet dort?
Wir waren familiär dort.
Ich
bin immer gependelt alle 6 Wochen und so waren wir über viele Jahre alle 6 Wochen in Shanghai und haben aber ganz viele Gegenden in China bereist. Ganz tolle Zeit. Also ich liebe Shanghai. Ja, ich liebe einfach die Gegend. Ich liebe die Küche auch und überhaupt, ja, die Tempel und den Buddhismus und also, ja, das ist ganz, ganz toll. Ja.
Das heißt, dieses Hin und Her ging auch in deinem Erwachsenenleben später weiter.
Ja, dann freiwillig.
Also dann freiwillig, natürlich,
ja,
ne?
Ja, und von daher diese ganzen Diskussionen, ich kann mich in alle Seiten reinversetzen und trotzdem denke ich manchmal, oh, wir müssen bei manchen Sachen einfach nachdenken, bevor wir dann was äußern oder uns ehrlich entschuldigen. Ja.
Du bist eine Brückenbauerin. Ja, du willst nicht canceln und einfach sagen, das darf nicht sein, aus, vorbei. Nein, lasst uns miteinander reden. Lasst uns verstehen, woher das kommt, was die Person vielleicht gesagt hat. Dieses Brückenbauen, und ich habe es ja auch anfangs gesagt, das ist eigentlich schon so eine Art Berufsbezeichnung eigentlich für dich, die dich einfach so schön beschreibt. Eine Brückenbauerin. Wie kann denn so ein Brückenbauen konkret aussehen?
Begegnung.
Ja, es werden wahnsinnig wenig Brücken gebaut in unserem Land, finde ich.
Ja, ich finde, Begegnung ist so das Allererste. Hm. Ja? Über diese Brücken gehen. Also bereit sein, meinen Teil der Brücke hinzustellen. Und wenn mein Gegenüber dann auch bereit ist, seinen Teil hinzustellen und wir schieben beide Teile zusammen, dass wir aber nicht dann an unserem Teil warten und sagen, lauf du jetzt mal, sondern wir gehen aufeinander zu. Natürlich gelingt das nicht immer. Und auch ich habe Menschen, wo ich sage, ne, da mache ich den Graben lieber größer. Ich will mit dir gar nichts zu tun haben. Das sage ich ganz ehrlich. Also ich sitze jetzt hier nicht mit Heiligenschein und sage, ich bin die heilige Florence, die immer nur Brücken baut. Nein, auch ich will manche nicht, ja. Und sage, ich möchte die Luft nicht mit dir einatmen. Aber ich sag mal so, generell und zu 99% ist es ein guter Weg zu sagen, wir begegnen uns erstmal, wir versuchen uns gegenseitig zu verstehen.
Aber wo und wann und wie? Wo brauchen wir mehr Begegnung? Wie können die denn aussehen? Oder redest du nur davon, dass man im Zug miteinander einfach kurz mal etwas diskutiert oder bespricht?
Nee, weil es ist gar nicht mal so, dass man bei gewissen Situationen gleich sagt, wir müssen das jetzt diskutieren oder wir müssen das ausdiskutieren, sondern das kann natürlich schon im Freizeitbereich sein, das kann im Vereinsleben sein, das kann aber auch bei einem Discounter an der Kasse sein, dass wir einfach Worte miteinander wechseln. Es wird oft gefragt, auch wirklich an der Kasse, ach, Sie haben aber schöne Haare, wie machen Sie das dann? Dann kann ich natürlich hergehen und sagen, das geht Sie in feuchten Kehricht an, was ich für Haare habe und wie ich das mache, geht Sie auch überhaupt gar nichts an. Oder ich kann einfach offen sein und sagen, ja, danke. Also erstmal danke, ne? Einfach dieses Kompliment annehmen. Dauert das lange, diese Braids zu machen? Dann während des Bezahlen, dauert so und so viele Stunden. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das ist eine Kleinigkeit. Das ist kein Kurs, kein Antirassismuskurs oder sowas. Das ist eine Kleinigkeit, eine kleine Begegnung. Und bei der Person ist einfach hängen geblieben. Och, erstens, die war nett. Ich weiß jetzt, diese Frisur dauert 3 Stunden und ich darf sagen, dass sie schön aussieht. Mhm. Ja, so etwas. Natürlich auch im Arbeitsfeld, wenn mich Menschen fragen, sagen Sie mal, stimmt das, dass Sie keine Sonnencreme brauchen? Dann kläre ich natürlich auch auf, ich brauche Sonnencreme oder ich benutze Sonnencreme. Ja, also einfach auch Fragen beantworten. Mein Appell ist auch an Menschen, die aus anderen Kulturen kommen oder einen Migrationshintergrund haben, auch offen zu sein, Fragen zu beantworten. Denn wenn jemand eine Frage stellt und ihm wird dann über den Mund gefahren, ja, wie geht denn der nach Hause? Mhm. Ja, natürlich muss ich auch gucken, was für Fragen werden gestellt. Ich kann nicht einfach hingehen und einer fremden Person eine sehr persönliche Frage stellen. Also die Distanz muss ich schon auch einhalten. Aber eine gewisse Offenheit zu haben, ich antworte dir gerne, damit du deine Perspektive auch erweitern kannst.
Mhm. Also nicht erstmal von vornherein das Schlechteste vermuten hinter dieser Frage, sondern eine gewisse Toleranzgrenze gleich mitbringen.
Ja.
Wenn man mich erstmal im Gespräch ist, dann klärt sich nämlich auch
vieles.
Dann klärt sich vieles,
ja. Und natürlich keine Grenzen überschreiten. Frage mich
bitte. Wo ist eine Grenze überschritten? Außer natürlich, dass man deine Haare anfasst. Wie oft wurden deine Haare angefasst?
Oh ja, das ist auch schon oft
passiert. Weil das überrascht. Ich kenne das auch von einer Freundin von mir, die hat auch Haare, die sind ähnlich. Mhm. Und auch da wurde dann schon mal reingefasst.
Ja.
Und das kann man also gar nicht nachvollziehen, dass jemand quasi diese Grenze überschritten, wie groß auch immer die Neugier sein mag. Aber du kennst es.
Ja, das kenne ich. Das ist mir auch schon im beruflichen Alltag passiert, dass jemand
aber nicht
einfach
von SchülerInnen.
Nein. Nein, die gar nicht.
Dann ist gut.
Nee. Ja, also von Erwachsenen. Und dann, wie cool. Und schon war die Hand in den Haaren.
Ah, wie cool, ja.
Ja?
Klar.
Und dann arbeite ich immer mit Beispielen. Und sag, wissen Sie, wenn jetzt, also es wird dann auch gefragt, boah, sind die echt? Und dann sage ich, wissen Sie, wenn jetzt eine Frau vor Ihnen stünde mit Doppel-D, Würden Sie dann anfassen und fragen, ob das echt ist? Ah nein, nein, das geht ja nicht. Es ist ja peinlich, ich sehe Sie.
Ja.
Von daher, machen wir einfach nicht.
Und wie hast du reagiert bei Ah, wie cool? Ich meine, was machst du in der Sekunde?
Ich bin automatisch erstmal zurückgegangen.
Also ich rede von der Situation nochmal für alle verständlich. Als dir jemand, Kollege, Kollegin, die Haare gefasst hat mit dem Satz, ach wie cool.
Ja, ja? Ich bin erstmal zurück und dann muss ich ganz ehrlich gestehen, mir sind solche Sachen sehr, sehr peinlich. Mir sind die für die andere Person peinlich, weil ich dann denke, oh Gott, ich muss jetzt so reagieren, dass es für die andere Person nicht zu peinlich wird.
Mhm.
Und ich bin dann mehr über die Situation drüber und habe dann ein anderes Thema. Aber ich muss sagen, ich habe dann drüber nachgedacht, mir war es furchtbar unangenehm und ich bin dann nochmal auf die Person zu.
Okay.
Und habe dann gesagt, das ist unangenehm gewesen für mich und habe dann eben dieses Beispiel gebracht, Sie würden eben auch bei einer Frau, die vor Ihnen steht, auch nicht anfassen. Das machen Sie ja auch nicht. Ne? Also ja, und bei einem Kollegen vor vielen Jahren, der hat es auch mal gemacht. Da saß ich vor ihm und der wollte schon immer mal in die Haare fassen, habe ich natürlich nie erlaubt. Und auf einmal merke ich, da zieht was da hinten. Und der zog mir dann an den Haaren und ich war so perplex und habe mich umgedreht und habe gesagt, du, ich zieh doch bei dir auch nicht und frag, ob es echt ist. Und dann wusste ich aber erst, was ich gesagt habe, weil der ganze Hörsaal, wir saßen da in dem Hörsaal für eine Sitzung, der lag auf dem Boden. Weil das war natürlich ein Spruch. Ich habe dann erst danach gemerkt, was man sich dabei denken konnte. Ne? Ja, gut. Aber gut.
Das wird ihn begleiten, ein Leben lang.
Ja, ja.
Wie geht's dem heute?
Ach, ich glaube gut.
Ganz,
glaub
ganz
gut.
Okay.
Ja, ja. Aber nochmal zurück zu diesem Brückenbauen.
Ja,
Brücken die kann man schon im Kindergarten bauen. Mit schöner Kinderliteratur. Ja. In der Schule kann man das machen. Ich habe Schulleitungen, die mir sagen, ja, wir haben viele Kinder mit Migrationshintergrund in den Schulen. Wir haben manche Schulen mit 70-80% Migrationshintergrund. Wie bauen wir da Brücken? Da machen wir Elterncafés. Jeder bringt irgendetwas mit. Wir haben Übersetzer dabei. Ja, Kulturmittler haben wir dabei. Und auf einmal ist der Saal voll. Da sitzen 60 Eltern. Die auf einmal merken, wir sind gemeint. Daneben sitzen aber auch weiße deutsche Eltern, die sich auch entsprechend unterhalten, die vielleicht auch sogar ein paar Sprachbrocken anwenden können, die sie aus dem Urlaub mitgebracht haben. Auf einmal sitzen alle beieinander, ja, und das ist richtig toll.
Wenn wir bei der Schule sind, es ist ja dein Herzensthema im Prinzip, auch als Schulamtsdirektorin, in der Schule der Zukunft. Wir wissen ja, es muss sich was tun, das muss irgendwie anders gemacht werden. Wir hängen hinterher, wir hören aus Skandinavien, da gibt's Modelle, die funktionieren so wunderbar. Bei uns in Deutschland, weil es ja auch Ländersache ist, unglaublich schwer, irgendwie auch mal was zu verändern. So, du darfst dir jetzt mal was wünschen. Was muss anders gedacht werden in der Schule der Zukunft? Mhm. Wenn wir von ein, zwei ganz konkreten Dingen sprechen, die mal ganz anders gemacht werden könnten als heute.
Als heute. Also ich würde das Thema Ganztagsschule, was jetzt nicht ein neues Thema ist, aber was noch nicht komplett so ausgebaut ist, wie es ausgebaut werden könnte, ich würde das Thema Ganztagsschule weiter ausbauen. Bei mir wären alle Schulen Ganztagsschulen. Bei mir gäbe es unentgeltlich, man muss gucken, wie man es dann finanziert. Unentgeltlich gäbe es Frühstück, Mittagessen und es gäbe nachmittags noch was zu essen. Bei mir wären die Hausaufgaben keine Hausaufgaben mehr, sondern das Lernen findet in der Schule statt. Es finden Arbeitsgemeinschaften in der Schule statt, die von allen Kindern genutzt werden könnten. Und zwar auch Arbeitsgemeinschaften, die thematisch so sind, dass sie im Moment nur von Kindern, ausgeübt werden können, die aus einem sozialen Hintergrund kommen, wo man sich das leisten kann. Also auch ein Kind einer Hauptschule, einer Werkrealschule sollte Schach spielen können, sollte golfen können, wenn es das gerne möchte, sollte Skifahren lernen können, wenn es das gerne möchte, Tennis spielen können, also diese typischen Sportarten oder auch Instrumente spielen, diese typischen Dinge, die sich Familien leisten können, die die finanziellen Möglichkeiten haben, die möchte ich gerne auch für Kinder ermöglichen können, die aus Elternhäusern kommen, wo man sich das finanziell nicht leisten kann. Also Lernen muss unabhängig sein von der soziobiografischen Hintergrundinformation, möchte ich jetzt schon sagen. Ja,
aber dafür brauchen wir einfach Geld. Kann man dafür das alles mit Geld erreichen, wenn einfach genug Geld da ist?
Naja, man kann vieles mit Geld erreichen. Wir brauchen aber auch die Möglichkeit, die Schulen brauchen die Möglichkeit. Das fängt schon bei den Schulgebäuden an. Dadurch, dass bei uns in Deutschland, oder ich spreche jetzt mal von Baden-Württemberg, wir ein zweigeteiltes System haben. Wir haben die städtische Verantwortung, also die kommunale Verantwortung für Schule, und wir haben die Landesverantwortung für Schule. Also alles, was mit dem Gebäude zu tun hat, mit der Möblierung zu tun hat, ist auf kommunaler Seite. Wenn also meine Schule in einer Kommune ist, in der wenig Geld ist, dann sitzt diese Schule da, dann regnet es durch die Fenster, dann haben wir jetzt im Sommer 35 Grad in den Klassenzimmern. Und wir haben vielleicht auch digitale Endgeräte, die jetzt in die Jahre kommen. Habe ich aber eine Kommune, die finanziell sehr potent ist, dann können die mir ein Schulgebäude hinstellen, wo es Fußbodenheizung gibt und im Sommer die Fußbodenheizung die Zimmer kühlt.
Ja,
und die Kommune kann es sich leisten, digitale Endgeräte den Lehrkräften zur Verfügung zu stellen, den Kindern zur Verfügung zu stellen. Die können es sich leisten, auch eben AGs einzukaufen und so weiter und so weiter. Ja, also da geht es gar nicht darum, dass wir sagen, wir brauchen andere Schulleitungen, wir brauchen andere Lehrkräfte. Nein, die Lehrkräfte und Schulleitungen machen alles das, was in ihrer Möglichkeit ist, sondern wir brauchen eine Schulpolitik, die eben nicht diese Dinge trennt und die nicht sagt, oh, das kostet jetzt aber ein bisschen mehr Geld, wenn wir die Schule so oder so bauen, sondern der Bau einer Schule, und ich bin auch in einer Jury, wo es um Schulbauten oder um Bildungsbauten geht, der Bau einer Schule und der Bildungserfolg, das muss zusammengedacht werden. Und das ist bei uns eben noch nicht. In der Zukunft würde ich mich melden und würde gerne Bundesbildungsministerin werden und würde, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber ich würde dann erstmal.
Natürlich darfst du das. Du musstest eventuell einer Partei beitreten.
Ja,
aber es geht auch unter Umständen ohne.
Ja.
Also so ist es nicht.
Also auch was ich jetzt machen würde, ich weiß nicht, ob ich das politisch darf, was ich jetzt machen wollen würde, ja, aber ich würde das Bildungssystem rausnehmen aus der Ländersache. Ich finde es ganz, ganz schwierig, dass wir 16 verschiedene Bildungssysteme haben, so dass ein Kind, was aufgrund des Berufswechsels des Vaters von Schleswig-Holstein nach Bayern zieht, unter Umständen nachlernen muss oder die Klasse wiederholen muss. Ja. Das finde ich ganz schwierig.
Das versuchen Menschen, glaube ich, schon seit 40 Jahren zu ändern.
Ja.
So wie Tempo 130. Es gibt Dinge, die werden nie kommen, obwohl Tempo 130 kommt, glaube ich, eher, als dass die Länder ihre Kompetenzen da abgeben.
Ja.
Ja. Ja, es geht ja auch darum, wie die Kinder lernen können. Und man weiß ja, Kinder können besser lernen, wenn sie sich gesehen fühlen.
Absolut.
Wann passiert das? Wann fühlen die Kinder sich gesehen und werden auch motiviert zum Lernen?
Wenn ich als Lehrkraft Zeit habe, mich meinen Kindern zu widmen. Wenn ich als Lehrkraft nicht so viel mit Bürokratie zu tun habe, mit Administration zu tun habe. Wenn ich das schaffe oder auch als Schulleitung, wenn ich das bekomme, was jetzt auch in Baden-Württemberg im neuen Koalitionsvertrag drin ist, nämlich dass Schulen, große Schulen, und ich habe extra schon mal in einer anderen Sendung gesagt, bitte nicht nur große Schulen, sondern auch kleine Schulen, dass es eine Verwaltungsassistenz gibt. Eine Schulleitung muss sich wieder zu 99% auf die Pädagogik konzentrieren müssen. Die Schulleitungen sind aber sind ehemalige Lehrkräfte, sind ja auch noch Lehrkräfte, weil sie unterrichten und sind inzwischen aber so viel mehr, was sie weder im Studium noch bevor sie Schulleitung wurden überhaupt jemals gelernt haben. Ja. Die müssen Vertragswesen kennen, sie haben nie Jura studiert, außer sie sind Quereinsteiger. Natürlich, sie haben viel Personal. Ich kenne eine Freundin, die hat über 70 Menschen als Personal in ihrer Schule. Und das sind nicht nur Lehrkräfte. Ja, also Schulen müssen sich wieder auf die Pädagogik konzentrieren dürfen. Mhm. Und die ganze Administration sollte auf einer anderen Ebene passieren. Und wenn ich dann als Lehrkraft dazu Zeit habe und ich werde nicht mit lauter Projekten überschüttet, sondern ich habe wirklich mal Zeit, mich in meiner Klasse den Kindern zu widmen, dann fühlen sich die Kinder und Jugendlichen auch wieder gesehen.
Ich habe neulich erst gesprochen mit Jan Becker. Jan Becker ist so ein Hypnotiseur und Mentalist. Mhm. Und er sagt, wenn man verblüfft wird, wenn man staunt, dieser Moment des Staunens öffnet das Gehirn. Mhm. Man kann besser lernen.
Ja.
Da habe ich dann die Idee gehabt, jeder Lehrer müsste zur Aufgabe haben, die Schüler am Anfang jeder Stunde zum Staunen zu bringen.
Ja, ja,
wie machen wir das?
Ja, ja. Ach, das machen ja viele schon, indem sie wirklich Themen auch reinbringen oder auch ganz normal banale Themen so aufbereiten, dass sie dann eine Art Rampensau positiv gesehen dann auch wieder sind, ja, und die Schüler mitreißen. Also wenn ich als Lehrkraft meinen Job liebe, Schüler und Schülerinnen liebe, aber auch meinen Beruf liebe und ihn auch weniger als Job, sondern als Beruf, Berufung sehe, das geht ja auf die Schüler und Schülerinnen über. Ja?
Ja.
Und Schüler und Schülerinnen lieben die Lehrkräfte, von denen sie spüren, die kommen gerne hierher, die lieben, was sie tun.
Ja.
Ja? Was ich noch ändern würde, sind die Noten, die ich in der Grundschule, haben wir ja hier und da auch, ja, dass wir schon Noten aussetzen oder abschaffen oder zumindest sie wie in Gemeinschaftsschulen nicht geben, sondern wir beurteilen im positiven Sinne, geben wir eine Beurteilung, eine verbale Beurteilung, wir geben eine Rückmeldung, auch ein Coaching an die Kinder weiter, ja, weil wenn ich schon sehe, dass in der dritten Klasse schon die Familien anhand der Noten aufgeregt sind, weil sie nicht wissen, schafft das Kind das Gymnasium oder nicht. Das ist ja fürchterlich. Das ist auch was ich abschaffen würde, die Dreigliedrigkeit. Die würde ich auch abschaffen.
Dreigliedrigkeit in Bezug auf die Schulform oder?
Ja, ja, die würde ich abschaffen.
Alles eine
Schule. Wir lernen gemeinsam und wenn ich nach der 9. Klasse die Schule verlassen will, dann habe ich eben den Hauptschulabschluss. Alle machen Prüfung, alle.
Mhm.
Ja, alle beweisen, diesen Basisschulabschluss habe ich geschafft.
Ja.
Ja, dann haben wir auch dieses, ach, du musst den Hauptschulabschluss machen. Ah, naja, ich nicht. Ich mache ja Gymnasium. Ja, da haben wir auch diese kleine Hochnäsigkeit nicht, sondern wir beweisen alle nach der 9. Klasse, diese Basis haben wir geschafft. So, dann gehe ich entweder in den Beruf oder ich mache weiter. Nach der 10. Klasse beweisen wir alle, dass wir den mittleren Bildungsabschluss geschafft haben.
Ja.
Wir machen weiter oder gehen in die Ausbildung, ist ja alles super, hat auch alles seine Berechtigung, die duale Ausbildung. Und wenn ich dann weitermachen möchte, dann mache ich das Abitur, dann kann ich immer noch eine duale Ausbildung machen. Oder wenn ich studieren möchte, studiere ich.
Mhm.
Ja.
Es ist ja immer der Ruf auch jedes Kind muss individuell gesehen werden und es soll nicht mehr darum gehen, das Wissen reinzuprügeln.
Richtig.
Wissen spielt ja auch in Zukunft gar nicht mehr so die große Rolle, weil jeder kann es nachlesen, jeder kann es der KI einfach anvertrauen, sondern es geht darum, Kompetenzen den SchülerInnen dort sozusagen beizubringen, sie zu fördern in ihren Stärken.
Ja.
Dann aber am Ende auch ohne Vergleiche, oder?
Ja,
also,
und auch Selbstliebe.
Denn das kann man ja nicht vergleichen.
Richtig, richtig. Kompetenzen kann man nicht vergleichen, absolut. Und auch das Lernen, sich selbst zu lieben. Ich sage oft,
das ist eine Kompetenz zum Beispiel.
Das ist absolut eine Kompetenz. Und ich sage auch oft Erwachsenen.
Klingt nur ungewöhnlich für ein Schulfach jetzt oder für eine Schulthematik.
Richtig.
Lernen, sich selbst zu lieben.
Richtig, aber das ist so wichtig. Ja. Und das merken wir ja bei unseren Schülern und Schülerinnen, die wir im Moment, also die wir aktuell haben. Sie müssen lernen, sich sich gut zu finden, sich zu lieben, sich lieb zu haben. Und das hat nichts mit Narzissmus zu tun. Auch Erwachsene, ich spreche ja auch mit vielen Erwachsenen, wo ich auch denke, hab dich doch einfach lieb. Ja, und dann brauchst du auch nicht irgendwem was zu neiden, wenn du mit dir gut bist. Und das müssen wir unseren Kindern sehr beibringen, weil sie sind in diesem Alltag, den wir hier haben, ja vielem ausgesetzt. Vieler Konkurrenz auch ausgesetzt. Es fängt ja wirklich schon im Kindergarten an. Ach, dein Kind lernt schon Chinesisch. Ach ja, naja, meins hat Japanisch schon dazu gelernt. Ja, diese armen Dinger, lass sie doch einfach werden.
Ja, ja. Drei Schulfächer, die wir dringend brauchen, die es noch nicht gibt.
Die es noch nicht gibt.
Genau, drei Schulfächer. Du darfst sie komplett bestimmen. Du bist jetzt die Bundesbildungsministerin. Für dich wurde dieser Job geschaffen. Es sind nicht mehr die Länder zuständig. Mhm. Es ist jetzt der Bund. Und du bist die erste Ministerin.
Mhm. Okay.
So.
Selbstliebe.
Das habe ich mir jetzt gedacht. Ja. Selbstliebe.
Selbstliebe.
Schulfach Nummer zwei.
Eigentlich, also das ist dann nur ein Arbeitstitel, wir neiden nicht, aber ich würde es dann noch umformulieren wollen, positiv, wir gönnen, genau, das ist das Fach, wir können gönnen.
Ja, können, gönnen können.
Gönnen können, absolut wichtig, wirklich, finde ich wirklich wichtig. Und das dritte Fach heißt im Grunde, wir machen ja dann auch immer Bildungspläne natürlich, ne, auch für die Fächer, leben können. Mhm. Und leben können hat auch was damit zu tun, zum Beispiel nicht mit Groll in einen Job zu gehen, weil ich sage, boah, ich muss ja Geld verdienen, würde ich doch mal lieber im Lotto gewinnen, sondern in der Lage zu sein, eine Berufstätigkeit in seinen Alltag zu integrieren. Also wenn wir sagen, wir haben immer dieses Work-Life-Balance, dann heißt es ja, wir haben Work und wir haben Life.
Mhm. Und es ist getrennt.
Und es ist getrennt. Schön wäre, ja, wir haben Balance. Wir haben Balance of Being. Einfach ein Sein-Balance.
Ja.
Und da ist es dann morgens. Heute zum Beispiel war ich in einer Schule und habe mit einer Schulleiterin was besprochen. Und das war genauso schön, wie dann kurz in meinem Büro zu sein, im Amt. Und genauso schön, wie jetzt hier zu sitzen und den Podcast aufzunehmen. Und heute Abend denke ich, was war das für ein schöner Tag.
Ja, ist nicht ganz einfach für alle natürlich, dass man immer sein Hobby in Anführungszeichen oder seine Interessen auch wirklich zum Beruf macht. Ist nicht einfach.
Nein.
Ne? Es ist ein Ideal auf jeden Fall.
Ja, das ist absolut nicht einfach. Und deshalb, das hat auch wieder was mit diesem Gönnen zu tun oder mit diesem Perspektivwechsel. Ich bin zum Beispiel niemand, der auch bei 41 Grad jammert und sagt, boah, ich brauche jetzt hier unbedingt eine Klimaanlage. Weil ich denke, wenn ich dann im Auto sitze und ich sehe die Straßenarbeiter, die bei der Hitze weitermachen, und es war in Mannheim der Fall, eine große Baustelle. Und die haben bei der Hitze weitergemacht, damit die Baustelle mit der Deadline fertig wird. Mhm. Und die in der Lage zu sein, das zu sehen und von sich selber Abstand zu nehmen. Und nicht mein Schwitzen jetzt in meinen Mittelpunkt zu setzen, sondern zu sagen, ja, mir ist warm, aber denen ist auch warm.
Ja, bereit sein, andere Perspektiven einzunehmen. Ja. Bei Diskussionen oder aber auch einfach nur im Alltag.
Ja.
Du bist Spezialistin dafür. Du hast es gelernt, du hast es mitbekommen von zu Hause aus und versuchst es natürlich dann auch weiterzugeben. Mhm. Zum Abschluss noch, du bist ja Autorin. Eine kurze Autorvervollständigung. Vervollständige spontan folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt. Jetzt sag nicht eine Windel.
Nein, das Tattoo, was ich mir nie habe stechen lassen, wäre ein Buddha.
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zuerst...
Dann würde ich zurückgehen in meine Jugend und würde das Rampensau-Sein mehr ausleben.
Typisch deutsch an mir ist?
So eine gewisse Ordnung. Also wenn ich sehe, dass irgendwie was auf dem Boden liegt oder draußen vorm Haus so ein Hundekackerbeutelchen liegt, dann hebe ich das auf und schmeiße es in die Restmülltonne. Auch wenn es nicht meins war, ich habe gar keinen Hund.
Typisch nigerianisch an mir ist?
Typisch nigerianisch an mir. Ich weiß nicht, ob das typisch nigerianisch ist, aber Musik und in der Wohnung einfach rumzutanzen und...
Also typisch deutsch ist das nicht auf jeden Fall.
Nee, ne?
In der Wohnung rumzutanzen zur Musik.
Richtig,
Also das klingt mehr nach Billy Elliot so.
Ja, also das könnte typisch nigerianisch sein. Vielleicht ist es nicht typisch nigerianisch, was ich jetzt noch sage, aber typisch unsere nigerianische Familie. Ich rede erst dann, wenn man mich auffordert, beziehungsweise ich habe mir wirklich aktiv beigebracht, auch zu reden, ohne dass man mich auffordert. Weil ich bin so aufgewachsen, who asked you, war dann immer bei uns als Kind. Also man durfte nie reden, wenn man nicht gefragt wurde.
Interessant, ja. Was ich wirklich mag, auch wenn es mir eigentlich peinlich sein müsste, ist... Es muss ja nicht gerade Ernst Moik sein, den du auch heute noch hörst.
Nein, den höre ich nicht. Also ich möchte diese Gerüchte wirklich... Nein. Also tut mir leid. Nee, das nicht. Was ich wirklich mag, was sicherlich vielleicht auch umwelttechnisch nicht mehr ganz so ist, ich liebe es einfach... tolle Autos zu fahren. Ich mag es, Cabrio zu fahren. Mhm. Und ja, ich fahre noch immer Verbrenner.
Gut, damit bist du nicht alleine.
Nein.
Und auch bei dir wird irgendwann das Elektroauto ja ankommen.
Ja.
Ja.
Wird es müssen, wenn es ein tolles Cabrio ist.
Und man muss es sich auch leisten können. Also
das
auch ein E-Auto ist ja nicht so, dass das eine Selbstverständlichkeit für viele ist. Ne?
Ja.
So, am glücklichsten sind definitiv
Menschen, die mit sich im Reinen sind.
Okay. Das hast du schon ganz gut mitbekommen, ne? Schon sehr früh.
Ja.
Eigentlich dieses mit sich im Reinen sein.
Ja.
Okay, was mich gerade richtig nervt, ist...
Menschen, die rücksichtslos sind, die nerven mich total. Und da muss ich immer sehr atmen und sagen, reg dich nicht auf. Jeder ist sicherlich irgendwo rücksichtslos. Ich möglicherweise auch, wenn ich das Letzte irgendwie im Laden sehe und denke, das will ich jetzt aber noch mitnehmen und jetzt kann es niemand anderes. Sicherlich bin ich das auch. Aber es gibt so gewisse Rücksichtslosigkeiten oder eben das Kackerbeutelchen. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Warum muss ich das irgendwo vors Haus werfen, in dem ich gar nicht wohne? Also das sind so Sachen, die mag ich nicht.
Ja. Warum muss ich im Zug laut telefonieren, dass sie alle hören?
Ruheabteil.
Ja, warum muss ich das Popcorn im Kino auf dem Boden lassen und warum kann ich den Eimer nicht mitnehmen, wenn ich rausgehe? Ich lasse ihn wie selbstverständlich liegen und dann noch verteilt mit dem Rest. Ich verstehe es nicht.
Ja,
das ist schlimm.
Sind so Sachen. Genau.
Das macht einen sehr traurig.
Ja.
Okay. Oh, das wollte ich dich vorhin nur noch fragen.
Ja.
Du hast ja gesagt, auch wenn jemand mal etwas gesagt hat, was nicht bös gemeint ist, es gibt aber trotzdem Dinge, selbst wenn sie hier unconscious bias und so, selbst wenn sie nicht so gemeint waren, die dich trotzdem verletzen und die dann noch bleiben bei dir. Mhm. Was ist es zum Beispiel? Weil es geht ja um Dinge, die gar nicht bös gemeint sind, aber sie tun dir trotzdem weh, hast du gesagt.
Also ich sag mal so, auch wenn mir das jetzt nicht passiert ist in der letzten Zeit, weil ich habe meinen Job, aber wehtun tut mir, wenn ich es auch familiär habe, wenn ich merke, Mensch, jemand bewirbt sich, hat die Kompetenzen und die Bewerbung wird gar nicht registriert, ja. Da weiß ich natürlich nicht, was auf der anderen Seite dazu geführt hat. Und das ist dann auch nicht eine verbale Beleidigung, die man gehört hat. Aber dieses nicht beachtet zu werden, das ist schon etwas, das schmerzt mich dann schon für die andere Person mit. Ja. Also, aber ich jetzt persönlich, ja, in einem Restaurant, das stimmt, das ist noch gar nicht so lange her, da saßen wir und an einem Nachbartisch wurde dann ganz laut über den N gesprochen,
okay.
Ja, und die Person, also die, es wurde nicht über mich gesprochen, aber über einen N und immer wieder und auch immer mit einem Blick zu mir und das ist so, als ob man einen so auf den Kopf Haut und immer mehr und immer mehr und irgendwann ist man wirklich so geduckt und dann dachte ich, und dann auch noch mich provozierend anzugucken. Also ich merkte, die Person wollte mich provozieren. Ich habe nichts gesagt, aber das sind dann schon so Sachen. Oder in der Corona-Zeit war ich beim Bäcker und da war ja wirklich die Zeit, da haben wir keine Lebensmittel angefasst. Sollte man auch jetzt nicht machen, auch wenn wir kein Corona mehr haben. Wir haben diese Zangen zum Lebensmittel anfassen. Und ich habe eine Backware gekauft und die Verkäuferin packte die also mit der Hand, packte die in die Tüte, hat sie mir dann hingegeben und hat dann auf das Geld gewartet, aber hat schon mal weiter bedient. Und die Person neben mir, eine weiße Frau, da wurde dann die Zange genommen.
Ach.
Und dann habe ich zu ihr gesagt, sie, ich möchte meine Backware auch mit der Zange angefasst haben und nicht mit der Hand, mit der sie das Geld auch kassieren.
Ja.
Ja. Naja, beleidigt wurde mir dann eben eine andere Backware mit der Zange reingeworfen in die Tüte und hingeschubst, ja. Und dann sagte eine andere Frau, andere Kundin, gut, dass sie was gesagt haben. Und da habe ich gedacht, es hätte mich auch gefreut, wenn du was gesagt hättest. Weil dieses sich selber verteidigen müssen, ist mir dann auch manchmal peinlich, weil ich denke, ja, es ist mir jetzt peinlich, dass ich dich darauf aufmerksam machen muss. Aber das ist etwas. Ja, ich kann sagen, es schmerzt mich, es beleidigt mich dann eher. Das ist nicht der richtige Begriff. Es bedrückt mich, weil ich denke, warum glaubst du, dass ich weniger wert bin, eine unangefasste Backware verdient zu haben?
Ja.
Ja, das ist etwas, das, ja, da bin ich dann schon, ja, betrübt.
Es ist ein sehr wertvolles, auch letztendlich ein sehr schönes Bild, das wir noch mitgenommen haben, weil es uns alle betrifft, weil wir alle in diesem Bild mit drin sind. Wir hätten alle in dieser Bäckerei stehen können und keiner weiß, wie er wirklich in der Situation dann auch reagiert hätte.
Ja, natürlich.
Aber nachdem wir das jetzt gehört haben, glaube ich, weiß jeder, wie er reagieren würde als nächstes. Ja. Und damit haben wir schon wieder ganz schön was erreicht.
Ja, ja. Ich glaube, ich hätte nichts gesagt, wenn sie bei der anderen Person auch die Hand genommen hätte.
Ja, absolut.
Weil dann hätte ich gedacht, okay,
das hat mit dir nichts zu tun,
einfach ein bisschen schmuddelig. Mhm. Ist jetzt nicht toll, aber ein bisschen schmuddelig. Ja. Aber so, ja, da hat mir das schon wehgetan irgendwo.
Florence, danke, dass wir dich ein bisschen kennengelernt haben. Dir toi toi toi.
Ja, danke schön auch für die Einladung und für die tollen neuen Fragen. Das ist immer sehr schön.
Und bis bald wieder.
Bis bald.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Gemeinsam nachdenken über ein Thema, das alle betrifft. Von A wie Aktivismus bis Z wie Zukunft. Ich bin Natascha Freundl und bringe im Podcast Der zweite Gedanke jede Woche zwei Gäste zusammen, die wissen, wovon sie reden. Die persönlich und philosophisch, kritisch und konstruktiv debattieren. Immer auf der Suche nach neuen Einsichten. Der zweite Gedanke bei Radio 3 vom RBB, in der ARD Sounds App und bei iTunes.